Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute eine Wahnsinnsfolge, die euch erwartet, mit Mario Tutas, Steuerberater, Multiunternehmer, insgesamt 20 Firmen mittlerweile. Am Anfang ist wieder ein, zweimal ganz kurz die Verbindung unterbrochen. Da müssen wir jetzt auch mal genauer hinschauen. Ich wollte euch nur vorwarnen und sagen, die Folge lohnt sich wirklich, über 1,5 Stunden pures Gold mit ganz, ganz viel Unternehmertum, mit ganz viel Wissen zu Steuern, aber auch zu Bootstrapping. Wie zieht man Firmen hoch? Wie macht Mario das? Und auch sehr, sehr viel Persönliches und Privates. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Gespräch, das mich noch viele Jahre beschäftigen wird. Und wir haben jetzt auch noch lange danach geratscht, nach der Aufzeichnung. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit dieser neuen Folge Nummer 25. So, wer den Podcast hier schon öfters gehört hat, weiß, dass ich mich auch immer viel mit dem Thema Steuern beschäftige. Das hilft ja auch nichts als Unternehmer, muss man sich ja mit dem Thema Steuern beschäftigen. Und wir hatten das Glück, dass wir Ende letzten Jahres, Ende 25, neu ongeboardet haben bei uns Edison. Und für die, die jetzt vielleicht im Steuergame noch nicht so unterwegs sind, es gibt eigentlich zwei große Anbieter, Dativ und Edison in Deutschland als Softwarebasis. Da ist Edison in Deutschland eher der Underdog und Dativ beherrscht die Mafia, wie ich immer sag. Und Edison ist aber weltweit sehr gut am Start. Und als wir diesen Kickoff hatten, hat dann irgendwann der Geschäftsführer von Edison zu mir gesagt, Mensch, ich glaube, du musst den Gast von heute kennenlernen, der ist ähnlich progressiv unterwegs wie du und beschäftigt sich auch viel mit, wie schaut die Buchhaltung der Zukunft aus? Und deswegen freue ich mich, dass wir heute zusammensitzen. Hannes Zwetschke heute am Mikrofon mit.
Mario Tutas, Steuerberater, der das aber eigentlich nur zufällig ist, weil im Herzen eben Unternehmer. Und das kommt dann so ein bisschen mit, ja.
Okay. Bist du dann reingerutscht oder war es schon klassische Laufbahn erstmal Steuerberater-Idee?
Also bei mir war eigentlich nicht so klassisch, sondern also eher schulisch, wie bei ja ganz vielen Menschen, erstmal auf die Versagerbank gegangen. Ist dann aber noch geschafft, eine mittlere Reife hinzubekommen, immerhin. Und bin dann in den mittleren Dienst der Finanzverwaltung gegangen. Das aber nicht aus dem Grund, weil ich gedacht hätte, Steuern finde ich so tierisch super oder so, sondern mein Bruder war da zur Ausbildung und den habe ich einmal besucht und da habe ich gesehen, ach, so richtig arbeiten müssen da ja nicht. Und mein Bruder hat mir auch immer erzählt, wie er dafür doch ausreichend Zeit ist. Und da habe ich gesagt, das hört sich nach Plan an und mach das auch. Und so bin ich eigentlich dann ja zum Thema Steuern überhaupt gekommen. Also dem Grunde nach über meinen Hauptantreiber Faulheit.
Ja, spannend. Aber würdest du heute auch noch sagen, Hauptantreiber Faulheit?
Also Faulheit halte ich für eine ganz, ganz große Stärke, die mich verrückterweise, die auch erwirkt. Also ich versuche immer alles zu machen ohne mich. Also wenn ich eine Firma aufbaue, habe ich große Freude, das aufzubauen. Und dann ist der Zielgedanke, wie funktioniert sie ohne mich? Und das bringt ganz viel Energie für mich. Also mir vorzustellen, wie es jetzt liefe, wenn ich nichts mehr tun muss. Das setzt auch Energien frei. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn du faul bist, brauchst du extrem gute Systeme, sonst kannst du nur scheitern. Und deswegen, glaube ich, ist Faulheit eins der am meisten unterschätztesten Stärken, die man als Mensch haben kann, wenn man damit richtig umzugehen weiß.
Finde ich richtig spannend. Also das trifft ja eigentlich genau den Kern, warum ich solche Gespräche auch suche, weil ab einer gewissen Größe im Unternehmertum ist einfach dieses ganze Buchhaltungsthema, dieses ganze Steuerthema ein Wahnsinn. Ne? Und jetzt bin ich auch Unternehmer durch und durch, habe etliche Firmen und das ist was, es hört nicht auf, mich einfach abzufacken, dieses Thema. Ne? Und ich hatte ja auch Oliver Störing schon im Podcast, der war auch mal Finanzbeamter und ist jetzt auch rausgegangen und quasi.
Und das los geht's!
War doch los geht's, ja genau. Das war für mich so ein bisschen, ja, also ich hatte mir erhofft, dass da die großen Erkenntnisse rauskommen, erhoffe ich mir heute, um ehrlich zu sein, aus unserem Gespräch auch, aber es war so ein bisschen ernüchternd, weil am Schluss das Fazit war, naja, wir haben halt ein wahnsinnig komplexes Steuersystem, das am Schluss, und das vergisst man immer ja nicht nur, war ja auch ein langes Thema irgendwie Steuererklärung auf dem Bierdeckel, man vergisst immer, dass wir einen Rechtsstaat haben, der natürlich sehr viel auf Urteile auch baut und dass es halt nicht so einfach ist, einfach zu sagen, Mensch, ab morgen machen wir das ganz einfach auf dem Bierdeckel so, ne? Nichtsdestotrotz, das ist schon was, was ich jeden Tag auch von meinen Kundinnen, von meinen Kunden höre, es muss doch jetzt irgendwann mal eine Lösung her. Und das Spannende ist so, es sickert so seltsam durch, also bei der Steuerberatung, wo wir sind, die arbeiten mit Dativ und auf einmal erfahre ich so über drei Ecken, ja, da gibt es, also auf Kanzleiseite gibt es da schon länger was mit KI und dann denke ich mir so, ja, wollt ihr mich alle verarschen, so, ne, was wird da für ein Game gespielt? Und je weiter du gräbst, desto mehr merkst du, dass es halt eine abartige Lobby ist, also wenn man sich in Deutschland auch die Steuerberaterkammer anschaut, übrigens ganz witzig, weil ich spreche ganz viele Leute auf dieses Thema an, ob sie in den Podcast kommen, da ist ein eine wahnsinnige Angst auch bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, wegen der Kammer oder weiß ich nicht, wegen was, wenn man sich dann die Verwobenheiten auch anschaut, wer dann bei DATEV im Vorstand sitzt. Also, und das ist aber was, was die Leute auch mürbel macht. Und das macht auch mich mürbel, weil am Ende des Tages muss es doch irgendwie eine einfachere Lösung geben. Und das finde ich jetzt super interessant, weil wenn die Faulheit da auch so ein Treiber ist bei dir, dann muss es doch da irgendwie eine gute Lösung geben. Und ich glaube auch, dass du da eine gute hast, weil wenn ich auf deine Webseite schaue, das mag ich schon immer, wenn da ganz groß draufsteht, Mandantenstopp, bitte niemand mehr neuen onboarden, dann sieht man auch, dass die Kiste läuft. Das meines Erachtens ganz viele Steuerberater ja nicht machen. Die nehmen an und nehmen an und nehmen an. Und dann hast du halt auch die Zuverlässigkeit nicht so gegeben. Mario, was ist die Masterlösung? Wie kriegen wir die ganze Scheiße jetzt mal weg mit dieser Buchhaltung?
Ja, vielleicht helfe ich dir erstmal, den Blick auf die Szene ein bisschen zu geben. Und dann, glaube ich, kannst du auch ein bisschen besser hantieren mit dem, was da stattfindet. Also die Steuerberaterbranche hat tatsächlich mehrere Themenbereiche, die auf sie einpassen. Das eine ist natürlich tatsächlich das große Stichwort KI und Digitalisierung. Und das zweite ist tatsächlich, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, ist die Corona-Pandemie. Mhm. Und wir fangen mal mit dem zweiten Punkt an, weil diese Corona-Pandemie hat dem Grunde nach die Szene komplett erschüttert und hat aber auch schonungslos aufgezeigt, was alles nicht funktioniert. Und das muss man sich wie folgt mal vorstellen. Die Steuerberaterszene ist in der Krise als sogenannter fachkundiger Dritter auserkoren worden. Ja, also du könntest jetzt keine Geschäfte mehr machen und dann gab es Anträge, Ü1, Ü2, Ü3, Ü3 Plus, Ü4, Soforthilfe, Neustarthilfe, allen Scheiß, so, ja, November, Dezemberhilfe, was völlig geisteskrank war, so. Und da haben die sich gedacht, oh, welche Irren können das denn mal machen? Super, wir nehmen die Steuerberater. Ja, weil die wehren sich ja auch nicht. Also eine normale Branche wäre auf die Straße gegangen. Weil was das bedeutet hat, war, du hast ungefähr plötzlich mit gleicher Mannschaft 30% mehr Arbeit. Also nochmal, dass man das mal so ein bisschen greifen kann. Und du hast nicht nur
eine Mandantschaft, die eigentlich kein Geld hat, diese Arbeit zu bezahlen.
Ja, das war hinterher tatsächlich gar nicht so das Riesenthema. Das konntest du ganz gut über die Hilfen bezahlt kriegen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber das Hauptthema ist erstmal, du kriegst 30% mehr Arbeit, du hast aber nicht 30% mehr Hände. Also das ist erstmal ein Riesenthema. Dann hattest du ein zweites Riesenthema dabei, die haben sogenannte FAQs gemacht. Also da haben sie praktisch gesagt, welche Spielregeln haben wir für diese Wirtschaftshilfen? Und die haben die witzigerweise jede Woche geändert. Ja, also wir hatten jetzt heute geredet, sage ich, pass auf, ist gar kein Problem, ne? Das und das kannst du geltend machen. Und ja, eine Woche später sage ich, pass auf, war alles ein Riesenspaß, ist ganz anders. Und dann haben die sogar ganz am Ende nochmal alles rückgängig gemacht. So, und jetzt hast du als Steuerberater die Aufgabe, das alles zu moderieren. Und der Mandant denkt natürlich, ja, du erzählst mir jetzt, die haben mir die FAQs geändert.
Noch? Jetzt warst du ganz weg.
Jetzt war ich ganz weg. Ja,
es war ausgestiegen bei am Ende haben sie die FAQs, vielleicht steigen wir bei dem Satz nochmal ein.
Genau, also, und dann denkst du ja als Mandant, ja klar, ne, von wegen, die haben die am Ende geändert, du hast das doch nicht gewusst. Und das darfst du dann immer wegmoderieren. Und das ist maximal frustrierend gewesen. So. Dadurch, dass du diese Tätigkeiten hast, mussten ja andere Sachen liegen bleiben. Im Übrigen nur mal so Fun Fact, wir haben jetzt noch, keine Ahnung, 30, 40 Wirtschaftshilfen, die nicht abschließend beschieden sind. Nicht, weil wir das nicht abgegeben haben, das haben wir vor 2 Jahren abgegeben. Ja, natürlich mit großem Fristendruck, damit die Bewilligungsstellen jetzt 2, 3 Jahre Zeit haben, das zu beantworten. Also auch jetzt kommt noch Arbeit rein. Aber das mal am Rande. So. Und damit sind Rückstände entstanden. Und für diese Rückstände, um die abzuarbeiten, müsstest du jetzt als Steuerberater unternehmerisch denken und handeln können. Und jetzt kommt das erste große Problem. Und ich darf das ja sagen, weil ich Steuerberater bin, dann darf man auch die eigene Branche kritisieren. 99% der Steuerberater sind keine Unternehmer. Das sind ganz klassisch freiberufliche Majestäten, ja, die fachlich sicherlich exzellent sind, aber die nicht ihre Kanzlei unternehmerisch steuern und denken und handeln können. Und das heißt, die bleiben in dieser fortlaufenden Überforderung in ihrer Kanzlei. Und du müsstest nämlich nicht nur Mandantenstopp machen zu der Zeit, sondern du hättest eigentlich auch Mandanten kündigen müssen, damit du das überhaupt bewerkstelligen kannst. Im Übrigen in der Verantwortung für die Mandanten, die du dann noch übernimmst, dass du einen sauberen Job machen kannst. Denn daraus resultierend, und dann schließt sich auch die Brücke, die ich dir versuche zu erklären, deswegen ist Beratung im Moment ein ganz kleines Feld, wofür gar keine Zeit ist. Es kann eigentlich nur abgewickelt werden. Und den Steuerberatern fehlt dann eben auch die Zeit und eben auch das Unternehmer-Know-how, ich sag mal, die aktuellen Entwicklungen am Markt mitzuverfolgen, sie auszunutzen, sie zu bespielen, es für den Mandanten einfach zu machen. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, ne? Und dann kommt das Thema KI. Das ist super lustig. Also ist für mich immer so ein Running Gag, wenn du dich mit Kollegen unterhältst. Das ist, ja, wir müssen KI. Du hast also irgendeine Weiterbildung zu KI, da sind 500 Leute drin. Du hast aber zum Beispiel eine Weiterbildung, wie führe ich meine Kanzlei mitunternehmerisch oder wie organisiere ich das mit meinen Mitarbeitern, dass wir ein bisschen agiler werden, da kommen vielleicht 8 Leute. Das heißt, KI zieht und alle, wenn du die fragst, ja, KI, da müssen wir was machen. Und du fragst, was willst du denn konkret mit KI erreichen? Also welches Konzept hast du für welche Situation? Haben die überhaupt gar keine Ahnung. Hauptsache KI. Und dann freuen die sich, wenn die Copilot in ihre Excel-Lösung einsetzen und sagen, wow, ich bin der verdammte KI-König. Also das sind so die Spannungsfelder, die man hat. So, und dann kommt das dritte große, das hast du eben schon angesprochen, das ist der grüne Riese, Datev. Die schaffen es, maximal kompliziert zu sein für alles, was sie tun. Das ist Wahnsinn, also irre. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Und die stehen natürlich ehrlicherweise, das muss man ihnen zugutehalten, vor großen Herausforderungen. Also die müssen in die Cloud umziehen, ist klar, das ist die Zukunft. Das weiß man aber ja ehrlicherweise nicht erst seit 1, 2, 3 Jahren, sondern die Datev hat das Projekt auch gestartet vor 8 Jahren, Umzug in die Cloud. Und jetzt nur mal, um so ein Spiegelbild zu geben, wie dramatisch es um die Steuerberatungsszene steht. Die wissen bis heute nicht, welche Programme denn überhaupt mit in die Cloud umziehen sollen. Ja, also das wäre ja für mich, also ich habe ja viele eigene Softwarefirmen und mache viel Software für Steuerberater, das ist ja der erste Schritt. Also was ist denn mein Ziel? Ja, so haben die nicht. Haben die in 8 Jahren nicht geschafft. Wissen Sie, schreiben die jetzt immer noch spontan. Und so lange, also es war ursprünglich mal 2025 wollte man in der Cloud, dann war es 28, jetzt für 2030. Und das in einer Zeit, wo die Etappen ja nicht mehr sind, du hast 10, 20, 30 Jahre Zeit, bis eine Veränderung eintritt, sondern du hast 2, 3, 4 Jahre Zeit und dann verändert sich der Markt komplett. Also das sind große Spannungsfelder und das ist natürlich dann für eine Kanzlei schwer, einen Durchblick zu bekommen. Und die, die sich nur an die Daten fängen, also dann gibt's ja sowas auch wie ein digitales Label, ja, dann will dann die Daten den Steuerberater suchen. Wenn du das hast, dann bist du ganz vorne dabei. Problem ist, das sind so die man hat und die dich dann auch als Mandanten frustrieren. Und dann kann ich dir gleich mal sagen, was es schon alles gibt und was man vielleicht machen kann und dass es den Grund nach gar nicht so schwierig ist. Mhm. Wenn du willst. Aber ja, ich will auch also keinen Monolog auf deinem Podcast machen.
Nee, aber es ist wirklich super interessant, ne? Ich meine, ich stelle es mir jetzt als Steuerberater auch super schwer vor, wenn ich jetzt 100% aufs Datev-Pferd setze und ich meine, ich habe jetzt meine Unternehmung seit 20 Jahren, da war das große Thema noch so, ja, es wäre super geil, wenn sie uns nicht jeden Monat einen Schuhkarton bringen mit den Belegen drin, ne? Also die sind, denken ja eh schon, sie haben wahnsinnig viel geschafft, aber ja, ich glaube, allein dieser Schritt, auch Mandantschaft zu kündigen, um der Verantwortung der anderen Mandanten gerecht zu werden, das ist was nicht stattfindet, ne? Und also das hat es im Kern auch getroffen, was du gesagt hast. Ich kenne so gut wie keinen Steuerberater, keine Steuerberaterin, die wirklich unternehmerisch denkt. Und jetzt kommt aber auch noch das Schlimmste. Viele davon sind auch keine Berater. Also da sehe ich gar keine Beratung. Und bei mir ist es mittlerweile, ich habe 2 sehr gute gefunden, die am Ende des Tages sehr unterschiedlich beide sind. Das macht die Beratung dann auch nochmal besser. Ich nehme aber immer, wir haben noch ein externes Controlling, das nehme ich mit dazu. Wir haben jetzt seit Dezember eine eigene Buchhalterin und ich mache da immer, ich nenne es immer Elefantentreffen. Manchmal nehme ich dann auch noch den von Sonntag und Partner, einen Wirtschaftsprüfer mit dazu und sage so, mich fuckt es einfach ab. Also der, das kann ich, von Faulheit kann ich da bei mir nicht reden, sondern mich nervt dieses Thema einfach zu Tode. Ne? Und ich stehe da auch manchmal auf und sagst so, nee, es ist einfach nicht mein Problem. Ihr arbeitet jetzt hier bitte eine Lösung. Ich komme in einer Stunde wieder und dann gibt es einen Weg nach rechts und einen Weg nach links. Den entscheide ich dann auch gerne als Unternehmer. Aber mich fuckt es einfach richtig ab. So, ne? Muss mich um andere Zeug kümmern.
Ja, ist so, ne? Also du musst vielleicht mal einfach 2 Dinge trennen. Das eine ist, ich sag mal, die Erfüllung deiner gesetzlichen Verpflichtung. Da musst du sagen, hast du als Unternehmer schon mittlerweile, gerade wenn du mit einem Steuerberater zusammenarbeitest und vielleicht gerade mit jemandem, der 2, 3 Glühbirnen mehr im Kopf hat, das kannst du schon relativ gut machen. Also was ich, du nimmst sowas wie Invoice Fetcher, was dir alle Rechnungen zusammensucht, ja. Das schickt es weiter in ein Portal. Also wir haben zum Beispiel ein eigenes Portal, mein.tkp, also meine Kanzlei ist TKP. Und dahinter steht aber Taxflow, das ist eine Firma von mir, das ist eine Mandantenkollaborationsplattform. Und da haben wir es eben nicht wie die DATEV, dass du für meine Steuern einen extra Zugang hast, für Unternehmer online einen extra Zugang hast, für Personal einen extra Zugang hast, was ja Wahnsinn ist, obwohl alles aus dem gleichen Hause kommt und die DATEV mit MyDATEV schon eine eigene Kollaborationsplattform hat. Aber natürlich trotzdem brauchst du dafür nochmal einen extra Zugang, ist ja klar, damit dir nicht langweilig wird. So einen Scheiß machen wir natürlich nicht. Das heißt, du hast eine Plattform, du hast einen Zugang, du hast einen Upload für alles. Das kannst du einmal automatisch hinterlegen, hast entweder eine E-Mail, wo das einfach weitergeleitet wird, oder hast eben, wenn du unterwegs bist, machst ein Foto, lädst das hoch, fertig. Und es ist immer gleich und du hast natürlich auch immer alle Daten auf deinem Smartphone. Ja, also wenn du jetzt bei uns Mandant bist, dann guckst du nach und sagst, was ich will, meinen Gesellschaftsvertrag haben, weil ich bei der Bank bin, oder meinen letzten Jahresabschluss oder meine aktuelle BWA, dann hast du das immer im Smartphone, weil das in unserer App natürlich komplett drin ist, weil wir eine direkte DMS-Schnittstelle haben zu dem DATEV DMS, sodass ich auch jetzt als Kanzlei wieder eine totale Automatisierung habe. Ich lege etwas in meinem System ab und mein Mandant hat es automatisch. Und zwar ohne, dass ich irgendwas tun muss. Ne? Genauso wie ich die Auswertung natürlich automatisch in dieses Portal tue, ohne dass ich irgendwas hochladen muss oder dass ich da Bescheid sagen muss. Oder das passiert im DATEV machen. So. Und deswegen ist dieser eine Prozess für dich relativ einfach. Also du musst dir einfach nur überlegen, welche Datenquellen hast du, also woher kommen Belege und wie kannst du die automatisiert weiterleiten. Und dann wäre ja deine Hausaufgabe erstmal als Unternehmer ab dem Moment getan.
So. Da muss ich kurz einhaken, das wäre schön. Also im Bilderbuch ist es genauso schön, wobei, also es gibt, muss man fairerweise auch sagen, zwei, Get My Invoices und Invoice Fetcher. Mit Get My Invoices führe ich einen großen Krieg. Weil die Dinge versprechen, die einfach nicht stattfinden.
Ja, ich muss für Invoice Fetcher, weil der Geschäftsführer ein guter Freund von mir ist, deswegen muss ich den hier pushen. Ne? Ja. Yeah. Und er kümmert sich doch persönlich.
Ja, also ich arbeite immer super gern mit Leuten zusammen, die am Ende des Tages, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und solange sie dafür einstehen, ist es alles völlig in Ordnung, weil bei uns passieren auch jeden Tag Fehler, logischerweise. Ne? Aber wenn die immer Dinge versprechen, die nicht funktionieren und das war eben der Fall bei Get My Invoices, ich meine, es ist ja natürlich technisch einfach auch schwierig. Ne? Also die haben zum Beispiel diese Probleme mit Amex eine Zeit lang gehabt und mit Amex hat jeder ein Pain, das ist immer ein Scheiß, sich da einzuloggen. Aber es wird ja auch nicht einfacher mit Zwei-Faktor, mit Authentifizierung und so weiter. Und finde ich schon auch spannend, weil das wäre auch nochmal was, da sehe ich zum Beispiel schon mal ein EU-Gesetz auch. Wir haben ja sehr viele sinnfreie EU-Gesetze, auch in meiner Arbeit, die 10 Jahre zu spät kommen, wie im Barrierefreiheitsschutzgesetz. Und da wäre es doch mal wunderschön zu sagen, egal woher du bist und egal was du in Irland für einen Steuerbetrug als Meta, als Google und was weiß ich was am Ende des Tages machst oder eben halt keine Steuern in Deutschland bezahlst, aber wir nehmen nur noch Rechnungen in einem gewissen Format an. Und diese Ideen, na, Zugpferd habe ich glaube ich das erste Mal vor 25 Jahren gehört und jetzt reden wir über eine E-Rechnung. Ich glaube, da wäre schon mal unglaublich viel geholfen, na, wenn ich von einem Meta und wenn es nur eine E-Mail mit einer PDF im Anfang ist oder wenn ich Amazon dazu verpflichten kann, dass sie mir das als PDF schicken, dann, ich glaube, da wäre schon mal viel, weil die Software, die könnte es ja, ne? Also diese
ganze da könnte ich dich beruhigen. Ab 2028 ist das in der Tat Pflicht. Also es gibt nur noch ein paar zugelassene Formate. Das ist tatsächlich im Einzug der E-Rechnung. Also die E-Rechnung ist in mehreren Stufen gekommen und 2028 zündet die Hauptstufe, was im Übrigen auch unsere komplette Dämlichkeit zeigt, also als Land Deutschland. Denn du führst jetzt praktisch was ein und das ist überwiegend freiwillig. Na, jetzt eine Frage an dich. Wenn wir etwas freiwillig machen, wie viel Prozent machen das mit?
Katastrophe.
Genau, maximal 2-3%.
Ja.
Ja, und das hat die E-Rechnung auch wieder bewiesen. Ja, genau so ist es auch gekommen. Das heißt, mach das sofort. Der Schmerz ist ja eh da, weil in 28 heulen sie genauso wie jetzt. Weil keiner bereitet sich vor. Du machst das nur mit, ich kann keine Rechnung mehr schreiben, ist ja blöd, und dann agierst du eben. Ja, das heißt, zieh das vor. Das Zweite natürlich, das finde ich als Steuerberater wieder gut. Also ich lebe ja ganz viel, das wirst du später noch merken, von der Unfähigkeit anderer. Ne? Sonst wäre ich bei Weitem nicht so reich. Das ist für mich sehr schön. Dass die zum Beispiel das dann nicht durchziehen. Also zum Beispiel kann der Aldi immer noch einen normalen Kassenbon austeilen. Was für mich als Steuerberater natürlich super ist, weil solange es noch irgendwo per Papierbelege gibt und irgendwo Chaos, was zu strukturieren ist, brauche ich mich natürlich nochmal ganz anders, als wenn einfach alles in der Cloud ist, die verteilt, macht automatisch deine unterschiedliche Voranmeldung. Dafür brauchst du ja dann niemanden mehr, logischerweise. Das weiß unsere Regierung mit Lehrern und Co. schon erfolgreich zu verhindern. Ne? Und wie gesagt, als Schauber fällt das ja dann ehrlicherweise sogar ganz gut. Als Unternehmer rege ich mich natürlich unfassbar darüber auf, wie man so unfähig sein kann. Weil ich natürlich auch beim Aldi, ich mache eine App, mach Bing und hätte den Beleg. Ja, also dafür muss man jetzt kein Genie sein. Aber ne, machen wir eben nicht. Aber für dich als Hoffnung, für die großen Firmen, ab 2028 gibt es nur ein paar zugelassene Formate, unter anderem eben Zugpferd, X-Rechnung. Das sind dann die gängigen Dinge und damit hast du das Thema tatsächlich dann bei allen großen Playern gelöst.
Aber, also das ist ja mal das Format. Die Frage ist ja auch, wie, also gibt es da auch eine Regelung dann, dass es zugestellt werden muss? Weil die X-Rechnung bringt mir immer noch nichts, wenn ich mich wieder einloggen muss in irgendein Portal, um es dann runterzuladen.
Ja, also es ist tendenziell so, dass es mehrere Varianten gibt, wie man das machen will. Deutschland hat das natürlich selbstverständlich noch nicht entschieden, ist ja klar. Es gäbe eine Variante, die ist total logisch, das heißt, die werden wir nicht machen, aber die erzähle ich mal eben. Du würdest eine staatliche Cloud bilden. Ja? Und da würdest du sagen, da gehen alle Daten hin. Ja? Und nur wenn sie dort sind, gilt das als zugestellt. Du hast als Mann, als Unternehmer dann, was ich, wenn du eine Rechnung ziehen willst oder senden willst, deinen eigenen Zugang, siehst das, hast das. Die Umsatzsteuervoranmeldung ist darüber natürlich automatisch erledigt, weil das, was da gesendet ist, ist das, was gilt. Alles andere ist vollkommen scheißegal. Ich habe auch kein Thema als Unternehmer, mit wem mache ich das, wie mache ich das, was kostet das, weil das ist eine staatliche Lösung. Das wäre maximal einfach, wäre maximal transparent, würde super funktionieren, weil man nicht 10 Plattformen zusammenführen müsste. Und bedeutet natürlich, ist zu einfach, wird Deutschland nicht machen. Deswegen werden die, und das ist tatsächlich der aktuelle Stand, also so traurig das ist, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das, was ich sage, glaube ich, ist einfach erschreckend, einleuchtend, logisch, simpel. Sie werden das den privaten Institutionen überlassen. Das heißt, es wird dann 180 Cloud-Anbieter geben, ja, wo du dich entscheiden musst, welchen nehme ich. Muss ich erstmal rausfinden, welcher baut die wenigste Scheiße. Die müssen dann irgendwas wieder zentral irgendwo hinschicken. Das heißt, das, was man als staatliche Cloud hätte, gibt es ja am Ende sowieso, nur eben eine Ebene höher. Das Ganze kostet mehr Geld und du hast keine Gewissheit, dass das richtig ist, bist aber natürlich als Unternehmer trotzdem dafür verantwortlich, dass den Cloud-Anbieter, den du dir aussuchst, das gesetzeskonform machst. Das heißt, du musst wieder als Unternehmer zusätzlich bitte ein IT-Studium machen, sonst kannst du eigentlich den Aufgaben nicht gerecht werden. Ne? Das ist das, was trauriges Beispiel, diese gar nicht mal häufig über die sogenannten PICs. Ne? In Italien gibt es E-Rechnung seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren. Und wir kriegen es nicht hin, ne? Weil wir so ein super fortschrittliches Land sind. Jetzt würde ich höre gleich auf zu schimpfen, aber das ist immer, sag ich, wenn wir jetzt wenigstens Bodenschätze hätten, hätte ich gesagt, ist doch scheißegal, dann sind wir halt nicht ganz vorne. Ne? Aber wir haben ja nur unseren Kopf. Und da ist das erschreckend, was wir gerade mit der Veränderung im Markt machen. Plus, wir sind ja alle extrem verwöhnt, also wenn wir mal Generation Y, Z und so weiter nehmen. Alter Schwede. Da kommt was auf uns noch zu. Da bin ich froh eigentlich, dass ich noch maximal 10 Jahre irgendeinen Wahnsinn mache und meine Schäfchen schon einigermaßen am Trocknen habe. Da bin ich echt gespannt. Ne? Aber das sind so die Themen. Das heißt aber für dich nochmal übersetzt, in 28, es wird eine Cloud-Lösung geben. Da musst du halt hoffen, dass die richtige ist. Darüber wird gesendet. Das ruft natürlich der Steuerberater ab. Der darf sich dann natürlich auch wieder mit 150 Anbietern beschäftigen, ne? Also wo es hingeht und dass das runterholen kann, ist klar. Und dann ist das Thema für dich aber nochmal anders erledigt. Aber dein Thema jetzt ist wirklich, wo kommen die Daten her, wie kriegst du sie automatisiert weiter?
Voll. Das Spannende ist ja, also kann ich alles komplett unterschreiben. Ne? Wir haben jetzt hier unser Eigenheim gebaut, unsere eigene Agentur hier gebaut und da kamen noch Handwerkerrechnungen Haus dein Vogel raus. Also gefühlt gedruckt auf einem Nadeldrucker und dann aber ja, noch mal gescannt, um es dann per PDF verschicken zu können. Die haben alle richtig Spaß irgendwann. Ne? Ja. Aber was du auch erzählt hast, ist richtig interessant, weil ich habe in der Folge mit Oliver Störing auch gesagt, in meiner Wunschvorstellung gibt es eine ganz andere Vorstellung, die ganz einfach ist, die aber auch nicht funktioniert, weil einfach auch da wieder eine Steuerberater-Lobby aufschreit, ein Finanzamt nicht mehr gebraucht wäre. Für mich wäre es, ist immer in meinem Gedanken so eine, ich habe ein staatliches Konto, dann schreien schon alle, ja, du vertraust aber ja dem Staat. Es war Wahnsinn, was da auch bei den Social Clips abging. So, da kannst du nicht alles dem Staat anvertrauen. So. Und dieses Konto würde bei mir eröffnet werden, wenn ich heute einen Gewerbeschein mache. Ne? Und jetzt habe ich da meine ID, mein Konto, was weiß ich was. Und da fließt alles rein, was ich bekomme. Und bei mir landet am Schluss nur, was mir auch gehört. Also schon mal das Umsatzsteuerproblem schon mal zu erledigen. Ne? Weil das siehst du wahrscheinlich täglich und war bei mir am Anfang auch nicht anders. Die Umsatzsteuer, die war mal da. Und der Porsche hat geblitzt, also musste man sich den kaufen, von Geld, das einem gar nicht gehört. Dann hätte man auch dieses ganze Thema im dritten Jahr mit den vielen Insolvenzen nicht und so weiter. Und natürlich könnte ich das ganze Ding auch vollkommen automatisieren. Und dann finde ich es schon irrwitzig, dass wir da einfach gar keinen Anhaltspunkt haben, weil zum Beispiel in meinen Coachings für Agenturen auch eine Schweizer Agentur mit dabei, der kennt dieses Problem alles gar nicht. Der sagt so, ja. Du, wenn ich bezahlt habe, dann kann ich es absetzen. Ich brauche die Rechnung nicht. Also du brauchst mir die auch nicht umschreiben, interessiert mich alles nicht. Das mag jetzt auch an dem einen oder anderen liegen, wie er da seine Buchhaltung fährt, aber es wird so viel einfacher machen, wenn wir so ein zentrales Konto hätten und auch nur das bei uns landen würde. Das würde natürlich auch bedeuten, wir bräuchten irgendeine Pauschalversteuerung oder was. Ja. Aber am Schluss hätte ich das Geld, das bei mir ist, mit dem kann ich arbeiten und hätte natürlich hunderttausende Finanzbeamte arbeitslos und eigentlich auch kein Steuerberater mehr daran erstellen.
Jein. Also ich hätte vor dieser Zukunft überhaupt gar keine Angst, sondern es ist lustig. Also es ist tatsächlich das, was ich intern immer propagiere, also etwas pauschaliert zu machen. Dafür müsstest du allerdings alle Förderungen rausnehmen. Also das ist ja auch das Kranke. Wir fördern ja immer tote Branchen, also bis es wirklich überhaupt gar nicht mehr geht. Ne? Statt Dinge dem Markt zu überlassen, was einfach nur klug ist. Wir Deutschen kommen ja nicht raus aus, wir wollen totale Einzelfallgerechtigkeit. Und das kriegst du halt nur mit Unbequemlichkeit hin. Und daran sind wir ja total gut, ne? Aber deine Idee wäre aus meiner Sicht total genial. Und jetzt mal zu der Angst oder Steuerberater, sehe ich überhaupt nicht so. Weil erstens, es würden viel, viel weniger in das System Steuerberatung reingehen. Also, ja, das Zweite ist, dadurch sind immer weniger da, die nämlich das, was da an Ergebnis rauskommt, auswerten und analysieren können. Denn wozu würde das führen? Jetzt nehmen wir mal so Typen wie dich und mich und wir sagen mal, ich habe keine steuerrechtliche Vorbildung. Mir wäre das alles scheißegal. Da fummelt was rein und ich mach's mal einfach. Solange für mich genügend unten rauskommt, ist mir eigentlich wurscht, ob das besser ginge, anders ginge, was ich verschwende. Mir alles egal. Aber irgendwann sich so viel Scheiße bauen, dass da mal nicht genügend rauskommt oder was auch immer. Und dann brauche ich jemanden, der mir mal meine Zahlen analysiert. Sag, guck mal, da hast du das, hier hast du zu hohen Forderungsbestand, da hast du dieses, da hast du jenes, da hast du welches. Weil wir würden über solche Automatiken immer mehr verlieren, was dahinter steht, wie das bedeutet, eine BWA lesen, analysieren, Handlung draus treffen. Und das wäre dann das Handlungsfeld. Und das wird ja auch aus meiner Sicht zumindest viel, viel mehr Spaß machen, weil es nicht irgendeine Vergangenheitsbewältigung ist, sondern hey, wie machen wir uns denn gegenseitig erfolgreicher? Ne? Und guck mal hier und guck mal da und guck mal hier. Und dann nur noch mal, was du gesagt hast mit der Umsatzsteuer. Mal so ein Spaß, damit man mal so die gesamte Ungerechtigkeit erleben kann des Steuerrechts. Ich profitiere davon, finde es trotzdem tierisch ungerecht. Du hast das vorhin so gesagt, naja, mit der Umsatzsteuer Geld, das mir nicht gehört und so weiter. Als normaler Unternehmer musst du das versteuern, wenn du die Rechnung schreibst. Also zumindest, wenn du einen gewissen Umsatz hast. Ich als Steuerberater nicht. Ich kann 20 Millionen Umsatz machen, ist völlig scheißegal. Ich besteuere das erst, wenn das Geld kommt. Ich bin auch nicht bilanzierungspflichtig mit 20 Millionen Umsatz oder so. Völlig egal. Ja, ich bleibe bei meiner Einnahme-Ausgabe-Rechnung. Ne? Ich zahle auch keine Gewerbesteuer. Was jetzt ehrlicherweise nicht so schlimm ist, weil der Großteil wird eher angerechnet, aber ein bisschen bleibt trotzdem hängen. Das sind so Sachen, Lobbyarbeiten aus Urzeiten, das ist ein Wahnsinn. Ne? Oder man kann jetzt mal, jetzt wird es viel Shitstorm geben, aber ich mache es trotzdem, die Lobbyarbeit der Gastronomen, das ist schon beeindruckend. Also was sie in der Pandemie geschafft haben mit November-Dezember-Hilfe, ne? Also das musst du dir ja mal reinziehen, da gab es 75% vom Umsatz, ja, als Entschädigung, ne? Vom Umsatz, nicht vom Gewinn. Umsatz, ich habe erst gedacht, ich habe mich verhört. Ne? Und dann haben ja 3 Wochen später Kaufhäuser zugemacht, die haben das natürlich nicht gekriegt. Ne? Also es war Lobbyarbeit, Gastronomie und jetzt eben die Reduzierung mit 7%. Auch wieder Speisen im Restaurant. Das ist schon krass, was Lobbyarbeit ausmacht. Da muss man mal sagen, DEHOGA, ich bin da übrigens auch Mitglied, einfach weil ich das krass finde, wie die das machen, obwohl ich kein Gastronom bin. Wobei, ein halber, bin an einem Catering-Unternehmen beteiligt. Aber Das ist irre. Und Lobbyarbeit schlägt bei uns noch alles. Und das sind so diese Ungerechte. Und die müsstest du erstmal rausnehmen. Du müsstest gleich behandeln. Dann kannst du die Steuersatz gleich um 10% reduzieren. Jetzt die gleichen Einnahmen. Und ich bin mir sicher, die Leute würden das machen. Aber so ein System kannst du ja auch auf andere Sachen übertragen. Nimm mal Ärzte. Ärzte kotzen wegen ihrer Verweilungsarbeit. Ich sag sofort, wenn du 10% sparen könntest im Gesundheitswesen. Geh zu einem Arzt, sag, pass mal auf, du hast jetzt, keine Ahnung, 600.000 Einnahmen. Ich ziehe da 10% ab, aber du musst nichts mehr dokumentieren, du musst nur deine Sprechstunden so halten, wie sie sind. Der würde das sofort unterschreiben.
Sofort?
Ja, ja, und wir haben 10% gespart und alle sind happy und die Leute hätten wieder Bock, darin zu arbeiten. Ne?
Du hättest es halt vor allem was Planbares. Ne? Es gibt ja schon Länder in der EU, die das vor allem in der Gastronomie haben, da wo es eine Pauschalbesteuerung nach Sitzplätzen gibt. Und das ist, glaube ich, schon was. Ich bin auch vollkommen überzeugt, dass es unser Land in Sachen Bruttosozialprodukt auch stärken würde, weil die Leute voll Bock hätten. Es gibt ja ganz viele, die sich da auch super gebremst fühlen. Ne? Ich schiebe ja das Thema von mir weg. Also ich bin ja Vermeider, was das angeht. Ne? Da holt mir wieder Data, ich will nichts wissen davon. So, ne? Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die auch in diesem Trubel sind. Mir wird ja eh so viel genommen und so weiter. Und wenn die jetzt sehen würden, schau mal, ich mache jetzt dieses Jahr eine 500.000 Gewinn und davon gehen irgendwie 10% weg, dann weiß ich doch, ey, stark, dann bleiben 450 bei mir, dann versuche ich doch 800.000 zu machen, weil dann bleiben 720 bei mir. So, ne? Ja. Und ja, ich glaube, das wäre ein Wahnsinnsmotor, aber ja, wie die große Frage ist, ja, und das glaube ich ist halt, das merke ich tatsächlich, wenn ich da eben frage, auch mit Branchenkollegen von dir, was die auch, wenn ich sage, würde gerne ein bisschen gegen oder mit der DATEV reden oder da auch einfach mal diese Lobby ansprechen und so, oh nee, dann haben die auf einmal keine Zeit mehr für einen Podcast und so. Und dann
ja, also Steuerberaterverband und DATEV sind krass. Also die sind halt maximal besitzstandswahrend. Also Verband ehrlicherweise noch mehr als die DATEV. Die DATEV ist aus meiner Sicht nur einfach überfordert. Also die wissen schon dem Grunde nach, was sie tun müssten. Bei denen wird aber auch an allen Ecken gezogen. Ne? Also die haben halt dann natürlich auch noch Kollegen, das sind ja eben auch Genossen, die sagen, was ich konnte Auswegsmanager, also das ist so ein Ding, das gibt's seit 20 Jahren. Ne? Was ist das denn cooles Neues? Ne? Vielleicht führe ich das ja mal ein. Also die haben vielleicht gerade den DOS-Rechner gewechselt. Ne? So. Das war übrigens ein Riesenaufschrei, als ich, weiß nicht, vor ein paar Jahren erst gesagt haben, wir sozusagen, DOS wird nicht mehr gefördert. Ne? So, und das sind so Themen, die haben. Das heißt, die wollen es irgendwie allen recht machen. Und in den Gremien sitzen natürlich eher, ich sage jetzt mal, die älteren Kollegen. Und das sind so die Themen, wo sich das Spannungsfeld ergibt. Ne? Verband ist eine spannende Sache. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich Taxflix gegründet. Nicht Taxfix, sondern Taxflix. Und das ist eine Fortbildungs-Flatrate für Steuerberater. Also früher war das so, du hast ein Webinar besucht und ich habe das gemacht für 200 Euro, egal wie viele Mitarbeiter die haben. Alle haben Zugang, alle können unbegrenzt Fortbildung machen. Eine echte Flat. Das war so die erste im Markt, die es da gab. Und das hat ungefähr meine eigenen Fortbildungskosten um 95% pulverisiert. Und das ist bei mir gekommen in der Pandemie, weil ich mich so geärgert hatte, dass ich in einem Webinar genauso viel Zeit wie ein Seminar, ich trinke immer keinen Kaffee, ich habe keine begrenzten Plätze, sondern da muss es etwas Eigenes geben. So, das heißt, ich habe für die Branche es geschafft, dass die Kosten um 95% reduziert werden. Was macht jetzt aber der Verband? Was meinst du? Die müssen mir ja eigentlich eine Ehrenurkunde ausstellen und sagen, Alter, geiler Typ, der hat für unseren Berufsstand die Kosten um 95% gesenkt. Nee, ich bin persona non grata. Warum? Die meisten Fortbildung hat der Steuerberaterverband gemacht. Natürlich zu überteuerten Preisen. Aber jetzt können sie nicht weg. Also jetzt irgendwie dieses Denken, ja, aber es ist doch das bessere Modell für die Branche. Nee, dann geht es nur um Besitzstandswahrung. Und wenn du dann sagst, du, wir können auch was zusammen machen, ich bin völlig entspannt. Ja, ich mache das aus einem Schmerz in meiner Kanzlei heraus und das löse ich. Ist so mein Lieblingsthema, wenn es ein Problem gibt und es gibt keine gute Lösung, dann gründe ich halt selber eine Firma. Mittlerweile sind 20 Stück. Und die machen nicht mit. Sie wollen nur jammern und schimpfen und lästern. Ja, das ist schade. Und deswegen, die Branche wird aber ein böses Erwachen kriegen in sehr, sehr kurzer Zeit. Ne? Also, weil da wird sehr viel weggehen, wenn du unternehmerisch nicht agieren kannst. Du musst zum Beispiel dich jetzt gar nicht als Steuerberater, wenn jemand zuhört, beschäftige dich jetzt nicht mit KI. Beschäftige dich, wie du deine Kanzlei agil machst. Ja, wie ihr die Veränderungen am Außenmarkt bewältigen könnt im Inneren. Das ist eure Hausaufgabe.
Also das ist auch ein Riesenthema. Ich habe ja auch so eine zweiwöchentliche Gruppe, Agency Gang, wo wir uns mit Agenturen betreffen. Und da war ich die letzten zwei Treffen, bin ich auch genau auf den Zug und muss ich mich auch furchtbar aufregen am Ende des Tages. Na, das ist auch was, was wir hier auch intern in der Agentur ganz viel thematisieren. Diese KI, hast vorher auch gesagt, du musst halt mit dem ganz, ganz gesteckten Ziel da auch reingehen. Und da musst du sagen, so, was habe ich für Tools, wie kann ich die benutzen? Und was die Agenturbranche in meiner Branche auch viel macht, die gehen dann da rein und dann sitzen die und sagen so, ja, kannst du jetzt alles damit machen? Dann schaue ich mal, was ich da damit mache. Jetzt nutzen die aber ein Tool, das ja jeder Depp gleich nutzen kann. Also da ist keine Besonderheit drin. Die sehen da die Verherrlichung, das löst alles für sie. Das macht ich sage immer, es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Ne? Er sagt, ihr sucht immer die Abkürzung zum Erfolg, die gibt es aber nicht. Ne? Und die muss ein ganz, ganz genaues Ziel haben. Und das glaube ich eben auch. Da ist so ein KI-Hype, die springen alle auf diesen KI-Train auf, aber sie vergessen teilweise, und das ist was, womit ich mich ganz viel beschäftige, wo ich mir immer wieder hinsetze und sage, was ist denn die beste Lösung für meinen Kunden. Was braucht ihr für eine Lösung und wie kann ich jetzt diesen Weg vielleicht abkürzen? Aber erstmal den Fokus da drauf. Ich hatte da auch einen, da gibt es bei uns so ein Tool, das heißt ClickUp, also so eine Asana, der die wart, also ein Projektmanagement-Tool. ClickUp kannst du alles automatisieren, alles. Und am Ende hat er gesagt, ja, das ist ein super geiles Tool. Da schreibe ich mein Angebot und wenn der Kunde wird, klicke ich auf einen Knopf, dann ist er als Kunde angelegt, dann klicke ich auf noch einen Knopf, dann ist das komplette Projekt angelegt und so weiter. Und dann sage ich zu dem, okay, ja, habe ich alles verstanden. Sage ich so, aber findest du nicht, dass die Angebote richtig scheiße ausschauen, die da aus ClickUp rauskommen? Und dann sitzt er so dran und dann merkst du, der hat sich noch nie darüber Gedanken gemacht, weil diese tausend Möglichkeiten, die du hast, die so blind machen die Leute teilweise, dass sie nicht mehr darauf achten, dass ein Angebot eigentlich der wichtigste Punkt in der Customer Journey ist, wo der Kunde sich überlegt, steige ich da jetzt ein? Und dann habe ich auch
Aber
gesagt, auch
die Betrachtung ist ja noch krasser. Also wenn du
ja.
mal das Beispiel nimmst, was sagt es denn wirklich? Er ist in seiner internen Bubble. Das ist das, was ihn bewegt und beschäftigt. Nicht, was seinen Kunden beschäftigt. Also er baut den Prozess ja nicht aus Kundensicht auf, was er machen müsste, damit er erfolgreich wäre, sondern er macht es wie, ne? Es ist für mich gut und ob es für den Kunden gut ist, ist erstmal scheißegal.
Das ist aber eigentlich ganz spannend aus deinem Mund auch, ne? Weil eigentlich wäre das ja die faule Geschichte. Wie kann ich es für mich am einfachsten machen? Nur ich bin genau auch da, wie du es gerade gesagt hast. Es ist eigentlich relativ einfach, weil die auch immer sagen: Mensch, Hannes, das hast du die Agentur seit 20 Jahren bist damit so erfolgreich geworden. Wie komme ich denn schnell auch so zu dem Erfolg? Ne? Und dann sage ich immer, ihr müsst euch komplett lösen. Also bei mir ging der Erfolg los, als ich mich auch vom Thema Geld gelöst habe. Ich bin nur noch an dem Punkt, wie kann ich die Ziele, die mein Kunde hat, um ein Vielfaches overpacen? Und da brauchst du dir um, so einfach ist es. Du brauchst dir um gar nichts anderes mehr Gedanken machen. Wenn du dich wie so ein Laserpointer nur auf diesen einen Punkt konzentrierst, dann kommt automatisch der Erfolg bei deinem Kunden und automatisch wird dein Bankkonto voll. So einfach ist es. Es ist relativ
Ja.
einfach.
Ist auch eins meiner Lieblingssprüche: Geld kommt immer von alleine. Ne? Da musst du nichts machen. Aber vielleicht mal, um die Brücke zur Faulheit zu bauen. Also, genau aus dem Grund, wir machen es mal, was wir eben beschrieben haben. Ich mache den Prozess nur aus der Innenbrille heraus. Ja, dann wäre es für meine Faulheit ja tödlich, weil eins ist ja klar: Wenn er nach außen geht, muss ich den achtmal ändern. Ja, das wäre, also am Ende arbeite ich ja viel mehr. Ne? Deswegen, wenn ich sage, denk die scheiß Sachen mal zu Ende. Das gelingt mir natürlich nie. Ja, also natürlich ändere ich einige Sachen auch im Beritt. Deswegen, ich muss auch irgendwann einfach mal starten. Aber ich kann mir zu Beginn schon mal die Mühe machen und weiß einfach, es gehören beide Betrachtungen dazu. Das heißt, die Betrachtung natürlich von außen, was will der? Dann natürlich von innen, wie kann ich das für mich dann möglichst smart machen? Und wenn ich eine der beiden Brillen nicht aufsetze, dann werde ich doppelte oder dreifache Arbeit haben. Und da funktioniert es nicht. Ne? Und dann sage ich schlecht starten, weil dann kriege ich eben das Kundenfeedback. Da sage ich nur ehrlich mit dem Kunden sein. Also wenn ich zum Beispiel solche Sachen starte, dann mache ich das bewusst mit Pilotkanzleien, Pilotkunden, sag, pass auf, ist ein unrundes Ding. Und dann geht es mal Thema Geld. Dann sage ich auch meistens, kriegst du ein Jahr umsonst. Das wert, das ist total geil. So. Ist scharf. Das heißt, wenn du da brauchst du da als nächsten Punkt nur eine saubere Kommunikation. Und das ist aus meiner Sicht der ganze Zauber. Ne? Aber soll ich dich
Also,
nochmal
das ist auch
zurückholen zu deinen
unbedingt
steuerlichen Themen, damit du
sehr
da
gerne.
auf jeden Fall. Also das eine ist, wie gesagt, wo kommen die Daten her? Wie kriegst du sie automatisiert hin? Soweit das geht, das ist dein Job. Und dann muss eine Kanzlei dir eine Möglichkeit geben, wo du es abladen kannst an einem Ort tendenziell. Ne? Wenn die Kanzlei was Gutes sucht, kannst du sagen, taxlow.de, ne? Das würde funktionieren als Kollaborationsplattform.
Du hast doch vorher auch Dativ erwähnt, also das hängt nicht an Edison, das ist geht mit ein.
Ja, im Moment geht es tatsächlich nur mit Dativ-Kanzleien. Aber dadurch, dass wir natürlich einen guten Draht zu Edison und so haben, wollen wir das im nächsten Step denen eben natürlich auch anbieten, zu sagen, klemmt das davor und auch andere Anbieter. Aber erstmal, das für uns auch eine Logik. Dativ ist eben in Deutschland, ich sag mal, 80-85% vom Markt und ich würde mal sagen, Edison ungefähr 10% und da kommt eigentlich nur noch Kleinkram. Deswegen ist das so die logische Reihenfolge. Ne? Aber wenn du das verstanden hast, ist das, ich sag mal, die Erledigung deiner gesetzlichen Verpflichtung. So, das wäre noch relativ easy. Und da muss man auch sagen, wenn das klappt, das dann umzusetzen in den ordnungsgemäßen Jahresabschluss und Steuererklärung, das kriegen 99% aller Steuerberater relativ gut hin. So. Jetzt kommt der zweite Teil, den kann man dir nicht abnehmen. Das ist, wenn du deine Steuern aber mitgestalten willst, also wenn du verstehen möchtest, was passiert. Das geht aus meiner Sicht tatsächlich nur, wenn du mitmachst. Warum? Wenn du das nicht machst, kann ich als Steuerberater ja nur verwirklichte Lebenssachverhalte steuerrechtlich beurteilen. Ja, da ist es, dann kann ich dir sagen, das war blöd oder das war besonders klug, aber das ist halt nicht besonders strategisch. Das heißt, dann müssen wir hinkommen und sagen, du musst ein paar Grundbasics erkennen und wissen. Und wir müssen natürlich in den regelmäßigen Austausch gehen und sagen, wo willst du unternehmerisch hin? Das heißt, das findet ja häufig auch nicht statt. Die meisten Steuerberater wissen ja gar nicht, was hat mein Mandant jetzt eigentlich vor? Was will er machen? Will er wachsen? Will er schrumpfen? Will er ins Ausland gehen? Und das ist ja entscheidend für eine vernünftige Steuerstrategie. Und da musst du mitmachen, wenn du da Bock drauf hast. Das rechnet sich dann auch. Und wir haben das zum Beispiel bei uns in der Kanzlei. Wir trennen das tatsächlich auch. Wir sagen auch, wir nehmen Mandanten, die einfach nur ihre gesetzlichen Pflichten erfüllen wollen. Da gestalten wir das, was wir an Belegen kriegen, natürlich optimal. Oder du kommst mit in unseren Steuergestaltungsclub. Ja? Und da haben wir, ich sag mal, eine eigene Plattform. Da hast du ungefähr 25, 30 Modelle schon mal drauf an Steuergestaltung. Was weiß ich, deine Ferienwohnung auf Sylt oder Mallorca, wie das der Staat mitbezahlt, wie du dir Gold kaufst, deine Rolex kaufst, dein PKW ohne 1%-Regelung fährst, bla bla bla. Wie du das machen musst, steht dann da drauf. Und zusätzlich gibt's natürlich Live-Webinare und das Wichtigste, ein Termin im Jahr, wo wir die persönliche Strategie für dein Jahr besprechen. Und zwar, indem wir Sachverhalte austauschen, weil ich muss immer wissen, um dir den richtigen Rat zu geben, was hast du überhaupt vor? Und dann können wir das Richtige machen. Und darauf muss man dann Bock haben. Mir macht das der Teil am meisten Spaß, ne? Weil das ist einfach richtig cool, damit ein bisschen zu gamen.
Ich glaube auch tatsächlich, dass alle, die unternehmerisch tätig sind, darauf Bock haben, die auf diese Putz-und-Rot-Geschäft keinen Bock haben. Ich habe keinen Bock, zum hunderttausendsten Mal einen scheiß Beleg von hier Restream runterzuladen. Ja, kein Bock. Ja. So, aber alles hinzusetzen, ja. Also, und da kann ja auch jeder Steuergestaltung wird ja auch, also je nachdem, wie man es immer einschätzt, aber irgendwann wird es auch ein bisschen shady, ne? Also so, wie kann ich meinen Lambo als Geschäftswagen fahren und so weiter. Aber klar, da kann ja auch jeder entscheiden, wohin er abbiegen möchte.
Ja, ja, also durchgucken, wie weit willst du die Moral mit reinpacken. Ne, das ist eine Entscheidung, die du für dich mit treffen musst. Grundsätzlich sage ich nochmal, wir sind in einem Rechtsstaat. Es gibt dafür Regularien. Es gibt für mich eine klare Grenze, wo es eine Steuerstraftat sein kann. Das darfst du auf gar keinen Fall riskieren. Gerade wenn es dir gut geht, ist das das Allerdümmste, was du überhaupt nur machen kannst. Und bei allen anderen Sachen, naja, also wenn es der Gesetzgeber nicht wollte, hätte das anders geregelt. Da will ich auch ehrlicherweise gar nicht Richter sein. Mir ist wichtig, dass das gerade Modelle sind, ne? Und dass man auch zum Beispiel Sachen der Finanzverwaltung anzeigt. Das mache ich sehr häufig, also ganz bewusst Modelle, sage ich, mache das und das und das, das ist meine Rechtsauffassung, weil dann bin ich immer aus allen Steuerstrafsachen definitiv raus. Weil dann dürfen die das ja anders sehen, darüber können wir uns ja streiten, das ist ja auch gar kein Problem, dafür gibt es am Ende ein Finanzgericht und dann habe ich Recht oder ich habe nicht Recht. Aber ich darf es nicht im Geheimen machen, dann habe ich auch immer ein bisschen Risiko. Das ist bei vielen so mit Auslandsbezug.
Das ist aber generell auch so ein Irrglaube, ja. Also das ist so eine einseitige Kommunikation mit dem Finanzamt. Das habe ich ganz anders erlebt in meinem Unternehmertum. Also das Finanzamt ist ganz offen für Dialog, ne? Und Was ich auch nicht wusste, es gibt ja nicht nur Dinge anzuzeigen beim Finanzamt, sondern du kannst ja auch, ich weiß nicht, wie das fachlich genau heißt, aber du kannst das ja auch gegen eine Gebühr richtig prüfen lassen.
Eine verbindliche Auskunft, ja.
Genau. Irre, irre krass.
Ja, wobei das ist schon ziemlich abgefahren seit ein paar Jahren. Also, ist eigentlich ein geniales Cross-Selling-Modell. Also du machst Steuergesetze so kompliziert, dass du keine Rechtssicherheit mehr hast Und dann sagst du, pass auf, kannst bei mir aber eine Auskunft kriegen, die kostet aber Geld. Weil das ist der Witz, es kostet Geld.
Ja,
das,
ja.
Früher war es umsonst. Ne? Und dann ist das jetzt für Geld, und zwar immer nach Wert in erster Stufe. Und nur wenn du keinen Wert findest, und da solltest du tunlichst dich bemühen, dass du keinen Wert findest. Ja, also mach irgendwas Ergebnisabhängiges mit rein, dass man sagt, ich kann den Wert nicht finden, weil dann müssen sie nach Stunden abrechnen. Ja. Mhm. Weil sonst bist du mal schnell bei 20.000, 30.000 Euro, wenn ein anständiger Wert ist. Und dann können sie natürlich auch sagen, geht nicht, fertig. Ohne großes Zip und Zap. Das ist eine. Und das zweite, was schade ist, ich mache mal ein Beispiel, du würdest einen Gegenstand aus dem Unternehmen entnehmen. Und jetzt geht es um die Bewertung des Gegenstandes. Weil mal vereinfacht gesagt, jetzt mal ohne steuerliche Privilegien, das gibt's für einige Dinge, entnimmst du das zum Verkehrswert. Und es wäre ja cool zu sagen, wenn dieser Verkehrswert jetzt ein bisschen was wert wäre, ich nehme mal ein Markenrecht. Das kann 100 Millionen sein, kann 10.000 Euro sein, keine Ahnung. Dass du dafür eine verbindliche Auskunft machst, das geht nicht. Warum? Ist keine Rechtsfrage. Ja? Das heißt, und da bleiben dann Sachen über, wo du echt im Risiko stehen bleibst. So, das ist manchmal ein bisschen frustrierend, aber dann musst du es halt ein bisschen anders drehen, dass du das eben genau verhinderst, ne? Solche Aufdeckung von Stirnreserven. Aber ich glaube eben, dieses Mitmachen, dieses Verstehen, ein paar Grundlogiken begreifen, ne, auch was ich, eine Holding, ne, alle sind ja Holding, wenn du keine Holding hast, dann bist du ja ein Vollloser, ne. Ja, eine Holding macht halt nur unter bestimmten Kriterien Sinn. Und eine Holding ist halt nicht immer total geil, ne. Also, dafür brauchst zwei, drei Sachen. Also erstens, dass du mit dem Geld was anfangen kannst, und zwar unternehmerisch und nicht privat. Oder zweitens, dass deine Firma überhaupt ein operatives Risiko hat. Also, dass ich das Geld entziehe, ohne Kapitalertragsteuer auszuschütten. Und manchmal haben sie beides nicht.
Ich finde es auch super schwierig, weil die Leute fragen mich natürlich auch solche Dinge unter meinem Content, wo ich sage, ja, ich bin kein Steuerberater. Ne? Ich kann nur immer sagen, wenn du das neu startest, dann würde ich dir auch immer sagen, geh zu verschiedenen Steuerberatern, schau dir mal, es gibt welche, die machen unglaublich gern GbRs, es gibt welche, die machen unglaublich gern GmbHs, es gibt, also, da bin ich hingeraten, jemand, der unglaublich gern GmbHs und KKGs macht. Nur dieses Holding-Thema ist ja auch, weil wir das auch viel diskutieren. Wie willst du denn bei deiner ersten Unternehmung wissen, ob du so ein Gas hast wie du und ich, ne? Wo du jetzt 20 Firmen hast und ich irgendwie 11? Das weißt du ja nicht, ne? Und wenn ich das damals gewusst hätte, dann hätte ich natürlich gleich eine Holding gemacht, weil es da einfach sinnvoll war. Es hat mich unmenschliches Geld natürlich auch gekostet, weil jedes Mal, wenn es irgendwo eine Beteiligung gab, dann ist das Geld privat versteuert worden, dann habe ich es wieder reingelegt. Also immer richtige Scheiße. Ja. Nur eine doppelte Buchführung dann auch zu machen oder eine zweifache Verwaltungsaufwand für eine Holding zu machen und die Firma, die dann drunter ist. Und da ist übrigens auch ganz viel Beratungsfehler bei mir passiert. Da hat es am Anfang auch geheißen, ja, wenn du eine GmbH, war dann Einzelunternehmen am Anfang, wenn du eine GmbH machen willst, brauchst du 50.000 Euro. Na, brauchst du halt eben nicht. Ne? Wenn du allein bist, brauchst du 25 und dann zahlst du die Hälfte eins und 12,5. Genau. Das ist auch immer das, was ich oft sage. Ja, dann brauche ich das ja zweimal, wenn ich eine Holding gründe. Nee, brauchst du auch nicht. Du musst ja erstmal die Holding gründen und natürlich kommst du jetzt mit den 12,5.
Und mit dem Geld
macht die zweite auf. Und natürlich brauchst du ein bisschen Geld noch, was in der Holding bleibt, um irgendwas noch zu bezahlen, einen Jahresabschluss. Aber du brauchst halt keine 20. Ne?
Ja.
Und das ist aber, finde ich, auch super schwer. Darf ich sowieso nicht beraten, aber finde ich auch super schwer zu sagen, weil woher weißt du auch, ob dieses Unternehmergame was für dich ist? Und das ist meines Erachtens übrigens auch so ein Riesenproblem in Deutschland, dass ich heute nicht sagen darf, ich weiß auch nicht, das ist vielleicht auch ganz interessant, wie du das machst, ich entwickle jetzt eine neue Idee, die ist jetzt in meiner Zwetschge GmbH und KKG geht zum Beispiel, jetzt skaliert die, jetzt will ich die in ein anderes Unternehmen ausgliedern. Super kompliziert, dass ich einfach sage, ey, ich mache doch jetzt eine zweite Firma, ich mache einen zweiten Jahresabschluss, es ist doch alles gut für euch, wir bauen doch jetzt hier was Zweites auf. Und das war auch ein Wahnsinn und das erlebe ich auch immer wieder so, wenn die aus der Einzelunternehmung in die Gesellschaftsform gehen. Was für ein Wahnsinn. Also entweder lasst du alles bewerten, jeden Kugelschreiber von irgendeiner Wirtschaftsprüfer bewerten, was es wert ist, statt dass man einfach mal sagt, Mensch, da hat sich jetzt jemand hingesetzt, hat die Verantwortung genommen, jetzt will er eine Gesellschaft gründen, da will der auch bilanzieren und so weiter, da kriegen wir die Zahlen auch nochmal schneller. Jetzt machen wir es doch den Leuten nicht so schwer an der Stelle. Ne?
Ja. Also vielleicht dazu mal, was ich jedem empfehlen kann, und das ist, glaube ich, ein heißer Tipp, den du geben kannst. Nimm mal deine Vergangenheit weg. Das ist immer mein erstes Gespräch, wenn ich ein neues Mandat habe. Und sag, ist mal scheißegal, was du hast. Wir überlegen mal mit der Situation, wie du sie jetzt unternehmerisch hast, wie es ideal aussehen müsste. Damit haben wir schon mal ein ganz klares Zielbild. Und dafür musst du mal erstmal alles andere wegwischen, weil sonst hängst du daran zu sehr fest. Ah, das habe ich damals gemacht, weil und so. Ist doch alles scheißegal, warum du es gemacht hast. So, dann haben wir ein Zielbild. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, es ist im Steuerrecht so, das kriegst du in der Regel immer, nahezu immer steuerneutral hin. Wenn du 7 Jahre Zeit hast, das ist so ein Zeitraum aus dem Umwandlungsgesetz, so lange brauchst du sozusagen, bis das nicht nachträglich noch eine Veräußerung sein könnte. Das heißt, wenn du 7 Jahre Zeit hast, das heißt, wenn du mitten im Saft bist, dann kannst du dem Grunde nach alles nochmal neu aufstellen. Und das solltest du spätestens alle 5, ich empfehle mal eher alle 3 Jahre mal machen. Und manchmal kann das 10 Minuten sein, weil wir drauf gucken und sagen, so wie es ist, ist super, gar kein Problem, weiter. Oder nochmal überlegen. Und dann muss man aber auch gegenüber dem Berater fair bleiben, der damals vielleicht was anderes gesagt hat, weil der hat halt auch die Entscheidung getroffen mit den Sachen, wie es vor 3 Jahren war. Ja, und da war es vielleicht anders, ja. Und ich würde jetzt jemanden, ich sage, wenn du gar vor 15 Jahren gekommen bist, hätte ich auch gesagt, Mensch, mach doch keine Holding, ist alles Blödsinn, ne? Weil genau wie du sagst, man weiß ja gar nicht, wie sich's entwickelt.
Und da sehe ich schon die unternehmerische Verantwortung auch. Und das ist immer das, was ich auch mitgebe. Das sind erstmal Berater, wenn sie Berater sind. Aber es sind erstmal Berater. Und bei mir war das ein relativ, ich sage immer Beratungsfehler, aber das war es gar nicht. Es war null zu entscheiden, was für ein Gehalt ich mir auszahle. Sondern hat er gesagt, naja, das ist der Dude hat noch nicht mein Geschäftskonto. Ich hatte da kein Geschäftskonto, ne? Das war halt keine Stretchgeld. Das hat bei der Raiffeisen Bank ein Konto gehabt. Also alles Katastrophe so, ne? Ja. Dann hat er gesagt, die machen wir jetzt mal eine GmbH und Kucke GmbH, da kann er rein und rauslegen, wie er lustig ist. Der Dude, der kann nie im Leben sagen, was er Gehalt im Monat braucht. So, na, jetzt ist das total geregelt, ich kriege jeden Monat das Gleiche, es ist wie ein Gehalt, obwohl es eine Entnahme ist, natürlich in der GmbH und Kucke GmbH. Und wie du auch sagst, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Kernding, finde ich auch ganz wichtig. Ne? Also so Typen wie du und ich, die jetzt lauter Firmen bauen, man muss aber als einer meiner Hauptlearnings auch immer drauf schauen, was macht mir keinen Spaß, was kann ich wegräumen. Da habe ich immer ganz gern so eine Reserve GmbH auch. Also wenn ich jetzt heute mal sage, das will ich nicht mehr machen, dann liquidiere ich die nicht, sondern dann schlummert die vor sich hin. Dann gönne ich mir da auch einen einfachen Jahresabschluss einmal im Jahr. Aber ich habe ganz schnell eine GmbH, die ich ziehen kann, Namen ändern und dann geht das Ding wieder weiter. Ja. Aber was ich auch interessant finde, das ist eigentlich genau der Punkt, den du jetzt skizziert hast. Jetzt haben wir hier groß investiert in unsere eigenen Räume und auf einmal ist dieses GmbH, ich wollte die GmbH und Kucker jetzt immer unbedingt eben mit diesem 7-Jahres-Turnus in eine GmbH umwandeln. Und auf einmal wird es völlig uninteressant, weil wir zu viel Geld hier ausgegeben haben, dass Steuern sicher die nächsten Jahre gar nicht unser Problem sind. So, ne? Und dann lohnt sich's halt auch nicht mehr wegen 2-4% hin und her gerechnet, dann jetzt unbedingt auf Krampf in die GmbH zu gehen, die wieder eine schnelle, hohe Verbindlichkeit machen würde, weil wenn du da diese Umwandlung machst, muss natürlich auch alles abbezahlt sein. Da ist dann nichts mehr 2-3 Jahre im Voraus denken, sondern da ist dann natürlich, jetzt wollen wir mal auf Null und dann kannst du umwandeln und so, ne?
Du kannst natürlich immer umwandeln, solange du positives Eigenkapital hast. Ne? Also das sozusagen musst du haben, der Rest wäre relativ egal. Und in Summe kommt es aber auf die Gesamtstrategie an. Ne? Also wie sieht ein Exit aus? Was würdest du mit dem Geld machen? Ne? Also ich mache mal ein simples Beispiel. Du hast jetzt eine Firma und die wäre jetzt 20 Millionen wert. Und jetzt ist die Frage, was machst du, wenn du sie verkaufst?
Genau.
Ne? Willst du ein privates haben? Oder sagst du, nee, das würde ich investieren. Ich mache Beteiligung, ich mache Business Angel, Scheiße, bla bla. So. Und darauf kommt es dann wieder an. Und dann kann tatsächlich auch jetzt noch eine Holding eben einfach Sinn machen, ne? Weil das kann ich tatsächlich darüber nur ideal darstellen. Aber das ist dann, man muss in den Austausch gehen.
Ja, alles. Genau. Naja, und was ich schon auch immer interessant finde, dass sich die Leute auch mal ein bisschen Gedanken, weil da fliegt ja auch so viel rum, auch mit Höhle der Löwen und was weiß ich was sie haben alle für Bewertungen auch durch die Gegend fahren und so, muss mir am Schluss ja auch immer überlegen, was ist denn mein Asset, gell? Und in so einer Unternehmung, das ist bei dir sicher auch ein großes Thema, weil du bist ja treibende Kraft und wenn du in 10 Jahren mal nicht mehr treibende Kraft sein willst, dann fällt da auch ein gewisser Wert raus. Und das ist auch immer das, was ich immer sage bei Agenturen, die müssen da auch ein bisschen aufpassen, weil die Zetschke GmbH und Kuka G will keinen Schwanz kaufen. Die wollen unsere Kunden kaufen, die wollen die Marke kaufen, die wollen unsere Positionierung kaufen und ob da danach Hans Dampf GmbH drunter steht oder nicht, ist völlig egal. Und es ist übrigens auch bei mir völlig egal, weil wenn ich morgen meine Kunden anrufe und sage, ich stehe jetzt nicht mehr im Impressum, da steht jetzt mein Prokurist drin und das heißt jetzt so und so GmbH, dann sind die trotzdem alle da. Und da muss ich natürlich auch immer schauen, was will denn mein Käufer auch kaufen? Will der meine Kunden, will der meine Mitarbeiter? Das ist übrigens im Agenturgame ein Riesenthema. Es sind immer wieder größere Tech-Investoren, die auf uns kommen, weil du auch Business Angels gesagt hast, die sagen, wir wollen den Laden kaufen. Die stellen da Summen in Aussicht, da haust du dir komplett das Blech weg, also völlig überbewertet. Aber die sagen halt, schau mal, die richtig guten Freelancer in deiner Branche, die kosten mich irgendwo zwischen 150.000 und 200.000 Euro im Jahr. Bis ich die richtigen 10 zusammenstelle, um eine Marketingabteilung für meine neue Softwarebude zu haben, brauche ich 2-3 Jahre. Jetzt kannst du einfach mal rechnen, was mich das kostet. Und bei dir drücke ich morgen auf den Knopf und habe 22 Vollprofis, die einfach ab morgen den Laden rasieren können. So ganz anderer Asset. Interessiert keinen mehr, wie viel Umsatz ich mache. Interessiert keinen mehr, was ich für Kunden habe. Der will gar keine Kunden mehr haben. Der will, dass wir nur noch für ihn arbeiten. So, ne?
Ja.
Das ist interessant, irre, auch so im Austausch zu sein, auch in deiner Gruppe dann da und genau diesen Plan halt zu besprechen. Ne?
Aber Höhle der Löwen, da muss ich gleich mal, hast du das auch, wenn du das guckst, dass du manchmal denkst, Mensch, Kinder, scheiß doch jetzt auf 3%, ne? Entweder brauchst du das Netzwerk, ne? Dann lass dir helfen, ne? Aber wie die also, manchmal 2-4% kriegen, ne? Irre.
Ja. Also ich bin ja jetzt nicht so, ich stecke viel in meine Unternehmen rein. Ich könnte jetzt nicht sitzen, weil ich nicht groß investieren könnte in die ganzen Läden. Andererseits frage ich mich da ganz oft, warum sitzen da nicht so Dudes wie du und ich in der Höhle der Löwen? Weil manchmal frage ich mich auch so, also da sitzen ja auch ein paar dabei, die richtige Maschinen sind. Also so eine Judith Williams zum Beispiel, ne, die ist eine Wahnsinnsunternehmerin, aber sitzen auch manchmal dabei, wo ich mir so denke, boah, ey, also weiß ich nicht, ob der es da sitzen muss. Und dann ist auch die Frage so, es sind teilweise halt auch, vermitteln wir da nicht auch in so einem Massenmedium auch teilweise falsche Dinge, weil also so ein Ralf Dümmel, der wahnsinnig im LEH ist, im Einzelhandel, im Lebensmitteleinzelhandel, so einfach funktioniert die Welt halt heute nicht mehr, weil natürlich, wenn ich da einen Aufsteller reinstellen kann, da komme ich aber nicht mehr hin. Wenn ich heute für einen Regalplatz 60.000 Euro bezahle auf Blickhöhe, da komme ich als Startup gar nicht mehr hin. Und müsste da nicht auch mal jemand sitzen, der sagt, naja, also das Leben hat sich ein bisschen verändert, Social Media ist mittlerweile Kanal Nummer 1, vielleicht müssen wir das Thema mal ein bisschen anders angehen. Das kommt natürlich jetzt aus meiner Expertise, ne? Weil ich sehe da noch niemanden, der Marketing richtig durchgespielt hat. Die können das für ihre Kanäle, das ist aber sehr flach und nicht auf die Breite so. Ne? Und am Schluss ist es ja schon maßgeblich. Ne? Man braucht jemanden, der die Zahlen im Blick hat. Man braucht natürlich auch irgendwie einen finanziellen Background, einen Rückenwind. Aber wenn du Marketing nicht wirklich hast und dann sitzen die da und sagen, ja, da bringe ich dann mein Marketing mit und dann schieben wir das an, dann gehst du auf diese Seite von zum Beispiel Ortomol und denkst dir, ja, das ist halt alles Shit. Also das ist halt altes Geld. Diese Firma läuft halt wie die Sau und damit fliegt sie noch ganz gut, aber im Marketing ist halt Shit, so baust du halt heute keine Firma mehr Bootstrapping-mäßig auf. Ne?
Nee, und Social Chain hat ja auch nicht so gut funktioniert dann, ne?
Ja, das ist ja auch Wahnsinn. Also das funktioniert halt auch nicht. Das ist, glaube ich, auch, würde mich auch interessieren, wie du damit umgehst. Allgemein, vielleicht würde mich noch so ein bisschen die Struktur interessieren, gar nicht nur von der Gesellschaft her, sondern das ist auch was mich die Leute viel fragen. Wie machst du das denn? Wie führst du denn so viel Firmen? Na, es gibt da ganz verschiedene Ansätze. Viele sagen mir immer, Mensch, Hannes, du musst doch jetzt mal anfangen, Ebenen einzuziehen und Abteilungsleiter und so, dann sage ich, oh, hau mir ab mit Ebenen so. Aber es ist ja schon auch interessant, ja, wie du das machst. Ne? Du hast neue Ideen, wie treibst du sowas voran?
Ja, jetzt wird spannend. Das ist eigentlich ein tatsächlich Copy-Paste-Modell, was man so übernehmen kann. Ich fange mal an, sozusagen in meiner Steuerkanzlei sind wir so 40 Leute. Wir haben gar keine Führungskräfte. Es gibt keine Teamleiter, es gibt keine Kanzleileitung, nichts. Wir setzen also komplett auf Selbstorganisation. Das funktioniert im Grunde relativ einfach, sind immer Teams, das sind maximal 8 Leute pro Team, so dass es nicht zu groß ist, dass du dich richtig verstecken kannst, aber nicht zu klein ist, dass du keine Probleme lösen kannst. Und es gibt im Grunde nach nur gemeinsam besprochene Ziele. Und die werden auch besprochen einmal im Monat, also bei uns ist alles transparent. Wer was verdient, was ich an Gewinn habe, alles. Also auch meine Einkommensteuererklärung macht eine Mitarbeiterin von mir und ich nicht selber, weil ich darauf auch gar keinen Bock hätte. Ne? Aber dafür musst du eben natürlich auch alles total transparent machen. Und dann ist eben die Frage, wenn du mit Unternehmern sprichst, dann wollen sie ganz häufig alle mitunternehmerische Mitarbeiter haben. Da heben sie alle die Hand. Ja, will ich auch haben. Ne? Und die denken nicht mit und die machen nichts. Ne? Und dann sage ich, okay. Und da habe ich mich vor ein paar Jahren, ich sage mal, ich habe das größte Sozialexperiment in Deutschland, glaube ich, wo wir dafür mittlerweile sehr mehrfach ausgezeichnet sind, gesagt, habe mir genau diese Frage gestellt, was macht denn ein Unternehmer aus? Und da ist zum Beispiel, wir können so oft Urlaub nehmen, wie wir wollen. Wir bestimmen den Grund nach auch unser Gehalt selbst. Und das habe ich auf meine Mitarbeiter übertragen. Also wir haben zum Beispiel keine Urlaubstage. Meine Mitarbeiter nehmen sich so viel Urlaub, wie sie sich Urlaub nehmen wollen. Es gibt keine Tage. Die können 50 nehmen, 100 nehmen, 20 nehmen. Ehrlicherweise habe ich eher das Problem, dass ich einige, das ist das Einzige, was ich mir angucke, wenn die zu wenig nehmen.
Das passiert automatisch, das haben wir auch. Also wir haben Urlaubstage, aber die nehmen auch immer zu wenig. Da musst du eher drauf schauen.
Ja, weil die so in ihren Sachen brennen. Ne? Das sind so Sachen. Also das funktioniert super und die geben sich alle 2 Jahre selber eine Gehaltserhöhung. Und zwar ohne Diskussion. Also das ist nicht, das ist jetzt ein Vorschlag und der wird dann majestätisch von mir abgesegnet, sondern du kreuzt an 0-10% und das, was du ankreuzt, kriegst du. Er wird aber öffentlich gemacht. Ne? Das heißt, ich sehe jetzt, Mensch, Hannes hat sich 10% angekreuzt, ne? Begründung, bin geiler Typ. So, dann muss das auch gegenüber den Kollegen rechtfertigen.
Und jetzt kommt sofort immer die Frage, also wie sie mich auch fragen, aber wie überwachst du das denn dann alles? Also wie überwachst du deine Mitarbeiter? Da muss ich immer total schmunzeln, weil das gibt's in meinem Kopf gar nicht. Also diese Überlegung,
ja, danke.
Wie soll ich die denn überwachen? Ich will die doch gar nicht überwachen. Nichtsdestotrotz, nee. Mario, das finde ich schon auch wichtig, das zu sagen, ist natürlich so, die überwachen sich selber automatisch, weil sie alle auch für den Laden brennen. Nur Fakt ist ja schon, und das finde ich immer ganz interessant, weil wenn wir so Bewerbungsgespräche haben, dann sage ich immer so, was willst du verdienen und was musst du verdienen? Und ich möchte die zwei Sachen noch kurz erklären. Was willst du verdienen, ist für ein sorgloses Leben. Ich will hier niemanden haben, der am 20. des Monats überlegen muss, ob er noch zum Einkaufen gehen kann oder nicht. Sorgenfrei. Was willst du verdienen, das muss dein Traumgehalt sein. Ich sag dir nur eins, wenn das, und das kriegst du nach deiner Probezeit, nach 6 Monaten. Nur Fakt ist natürlich auch, wenn zwischen diesen zwei Gehältern 20.000 Euro stehen, dann wird es natürlich im 5. Monat auch kalt. Und das muss man immer ehrlicherweise auch dazu sagen, weil es klingt immer, finde ich, so romantisch, ja. Hast du viel Urlaub nehmen und so weiter und so fort. Das muss man schon auch dazu sagen, dass es da auch das richtige Personal dazu braucht. Und natürlich funktioniert deine Firma nicht anders wie meine. Am Schluss, wenn jemand 10% mehr Gehalt will, dann muss es irgendwo 10% mehr Zufluss geben. Das heißt, entweder gibt es eine größere Qualifikation oder der Kunde muss eine Preiserhöhung kriegen und so weiter und so fort. Weil da beißt sich ja die Katze immer selber in den Schwanz am Ende des Tages. Ne?
Ja, ich glaube, es ist Information. Also so zum Beispiel, bevor die Mitarbeiter darüber entscheiden, kriegen sie nochmal unsere eigenen Zahlen. Sie kriegen unsere Planzahlen, sie kriegen die Gehälter der anderen und können darin natürlich einschätzen. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt alle auf 10% drücken, was macht das eigentlich? Ja? Was brauchen wir noch für Gewinne? Was wollen wir investieren? Und dann solltest du dieses Vertrauen haben. Und das ist vielleicht der Hauptschlüssel, was du gesagt hast, wie überwachst du die? Oder auch bei Homeoffice. Also sie können sich bei mir aussuchen, arbeiten sie in der Kanzlei, arbeiten sie im Homeoffice, arbeiten sie auf dem, ist mir völlig scheißegal. So. Und diese Fragen kriege ich aber auch. Und da halte ich es wirklich mit einem chinesischen Sprichwort, ne? Da sagt man immer, wenn du, also entweder du vertraust jemand, dann kann er für dich arbeiten, oder du vertraust ihm nicht, dann kann er auch nicht für dich arbeiten.
Dann musst du kündigen auch.
Ja, natürlich, das löst alles. Und ich bin großer Reinhard K. Sprenger Freund, also gerade in dem Bereich Eigenverantwortung, der das eben auch ganz klar definiert. Und der hat mal, finde ich, einen ganz klugen Satz gesagt: Wo Vertrauen herrscht, bedarf es wenig Regeln. Wo kein Vertrauen herrscht, gibt es nie genügend Regeln.
Aber weißt du, was das Problem ist, Mario? Ich sehe da, also ich parodiere immer den Mittelstandsmanfred, das ist immer meine Person im Kopf, blauer Teppichboden, scheiß Kaffee, einlagiges Klopapier. Und das sind genau die, die mich dann auch fragen, ja, wie geht das alles? Und das ist ja im Großen und Ganzen, da kommt das große Wort Kultur und das kann man schlecht, also wenn da jetzt auch Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die das gar nicht greifen können, dann ist es ein Kulturthema, weil am Ende des Tages sind diese Fragen alle, also auch Vertrauen, das ist, diese Frage stellt sich nicht. Also ich würde die Person nicht einstellen, wenn ich ihr nicht vertrauen würde. So, ne?
Ja, geht nicht, und geht sogar anders.
Es geht nicht anders. Und am Ende des Tages ist es Arbeit und vor allem entsteht auch daraus, um es nicht zu überromantisieren, aber es entsteht am Schluss schon auch eine Firma und das war meine Hauptarbeit an dieser Stelle. Ich habe jahrelang immer wieder gepredigt, Leute, wir sind ein Aquarium. Ne? Wir haben ja ganz viele Leute, die auch sehr eitel sind. Ein Grafiker, eine Grafikerin, die will, dass ihr Design perfekt umgesetzt wird in der Programmierung mit der Webseite und so weiter. Und jeder war der eigene Schreibtisch der wichtigste. Und das muss man unbedingt aufbrechen. Ne? Am Ende des Tages haben wir gesagt, schau mal, wir sind ein Aquarium. Und da ist auch die Jasmina da, die am Wochenende bei uns putzt. Die ist genauso wichtig wie ein Senior-Projektmanagerin vorne. So, ne? Weil dieses ganze Aquarium macht am Schluss, und das ist was ich immer wieder feststelle, dass bei euch in der Zahlenwelt einfacher, bei uns in der Medienwelt ist es schwieriger. Die Mitarbeiter verstehen teilweise nicht, dass die Arbeit, die sie machen, die einzelne Arbeit auf dem Schreibtisch ist noch nicht das Ergebnis, sondern das, was am Schluss sichtbar ist, Sichtbarkeit bringt im Marketing. Das ist das Ergebnis und dafür wird eine Rechnung geschrieben. Und jetzt muss man eins aufbrechen. Viele Leute denken, die Rechnung zahlt das nächste Auto vom Chef. Nee, die Rechnung zahlt das Gehalt. Und wenn man das natürlich sichtbar macht, dann versteht man am Schluss auch, naja, vielleicht muss ich mit dem Programmierer mich jetzt mal zusammensetzen, wenn er sagt, also den Button zu programmieren, der dauert einfach 25 Stunden, der Effekt, den du dir ausgesucht hast. Wir haben das nicht im Budget in diesem Projekt und am Schluss können wir für eine 35.000 Euro Webseite auch nur maximal für 35.000 Euro arbeiten, weil sonst ist dein und mein Arbeitsplatz in Gefahr. Ne? Und das müssen die nicht
ja, aber das, Friseur. Ja. Aber das ist genau der Punkt. Also das, was du sagst, ist, meine Erfahrung gibt es bei den Steuerfachangestellten ganz viel. Die haben ein Ziel, also zumindest wenn sie, ich sag mal, sauber intrinsisch motiviert sind, die wollen den Mandanten glücklich machen. Das wollen die in der Regel immer. Ob das wirtschaftlich ist, was sie da tun, interessiert die erstmal einen Scheiß.
Da kommt der Overservice ganz schnell um die Ecke.
Ja, so. Und da musst du ein bisschen was für tun, ne? Und was du als zweites Mal sagtest zur Kultur, also für alle, die zuhören und sagen, ja, ihr beiden Spackos, ne, das geht alles nicht. Und wenn ihr meine Mitarbeiter kennen würdet, ne, dann wüsstet ihr, das geht sowieso nicht. Ich habe da extremes Verständnis für, weil ich genauso gestartet bin. Und ich hatte tatsächlich so eine Krise nach 2, 3 Jahren Selbstständigkeit, die ich genauso begonnen habe wie alle, 7 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag, ne? Bis ich irgendwann gesagt habe, boah, also wenn das Selbstständigkeit ist, weiß ich nicht, ne? Und dann hat mir mein bester Freund 2 Bücher gekauft. Weiß ich noch, wie war das? Das eine war die Personalfalle von Professor Knoblauch. Super Buch. Kann ich jedem, der sich mit Personalführung beschäftigt, auch empfehlen. Und dann war Führen mit flexiblen Zielen von Pfleging. Den finde ich noch viel besser. Nils Pfleging, Hammerautor. Also musst du was von lesen, wirst du lieben. Das habe ich 10 Seiten gelesen, habe gesagt, das ist ein Idiot. Weil der hat nämlich von Vertrauen gesprochen und wie das so machen muss und dass es kein Management braucht. Der Management kommt aus einer alten Zeit und ist alles Schwachsinn. Ne? Das habe ich weggepackt und habe gesagt, was für ein Scheißbuch. Und das gleiche Buch habe ich 5 Jahre später wieder in die Finger gekriegt. Da habe ich gesagt, oh Mensch, kann ich mich noch dran erinnern? Hat mir damals Björn geschenkt, gucke ich mal rein. Ich habe das weggesuchtet. Weil ich dachte, was für ein geiles Buch. Und deswegen, man darf jetzt etwas hören und sagen, verstehe ich nicht, begreife ich nicht. Aber wenn man sich damit beschäftigt, irgendwann kann, nicht muss, eine andere Erkenntnis kommen. Und es ist völlig okay, dass man auch ein paar Sachen abwählt. Und das Zweite, um zu entromantisieren, wenn du so ein System umstellst, auf volles Vertrauen, ich kümmere mich wirklich um nichts. Also auch was ein Mandant bezahlt oder nicht, welcher Mandant gekündigt wird, ein Mitarbeiter, der die Probezeit besteht, das entscheiden die Mitarbeiter in dem Team. Ich habe damit nichts zu tun. Ja? Du musst aushalten. Also, du siehst etwas und du weißt, dass eine Riesenscheiße, die jetzt gleich passieren wird.
Ja.
Ja? Und jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Du greifst ein und dann werden deine Mitarbeiter genau an diesem Punkt stehen bleiben, wo sie stehen und sie wissen auch, bevor das Feuer anfängt, kommt der Alte und löscht. Und dann findet keine Entwicklung statt. Und das hört sich jetzt ganz hart an und das hört sich hinterher auch leicht an, aber wenn du mittendrin bist, ist das total schwer. Das heißt, du musst sehenden Auges zugucken, wie die deine Firma in Brand stecken und das Vertrauen haben, dass sie selber löschen. Und das ist etwas, was man aushalten muss. Und dann gelingt Wachstum. Greifst du da ein, ist die Entwicklung tot.
Naja, die
Das ist der
Verantwortung wechselt einfach auf einen anderen Schreibtisch, ne? Und
ganz
was ich
genau.
da vielleicht noch ergänzend dazu sage, weil so mal halten wir es auch, und was man den Leuten dann trotzdem geben muss, und das finde ich ganz wichtig, das gibt es bei uns immer, 100% Rückendeckung. Wir haben auf unserer Kennenlernfolie auch, da steht dran, Meute auf die Eins, 100% Rückendeckung fürs Team. Es werden nämlich auch gleich die falschen Mandanten bei dir oder bei uns auch die falschen Kunden und Partner ab, die sagen so von oben herab und so. Und das gibt es bei uns gar nicht. Also sage ich auch, da, auch wenn Brand ist und so, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, dann nehme ich den Telefonhörer in die Hand und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Part in meinem Leben, Kommunikation über alles. Ich kann ganz ohne Probleme das Telefon nehmen, den Kunden anrufen und sagen, ey, uns ist jetzt so eine
Scheiße.
richtige Fick-Scheiße gerade passiert. Deine Webseite ist offline, die wird die nächsten 2 Tage auch nicht mehr online sein. Wir sind jetzt dran, deswegen lege ich jetzt auch wieder drauf, wir sind jetzt dran, es tut mir furchtbar leid, wir kümmern uns jetzt. Und
Der war
das ist
geil.
auch was ich immer wieder merke im After-Sales auch so, ne? Also wenn ich auch Produkte, ich hatte jetzt ein Thema, ein Ticket offen mit Sonos, weil wir überall Sonos hatten hier an Lautsprechern. Das war halt so ein, der hatten dann keinen Bock am Ende des Tages, ne? Das war so, schalten Sie die Fritzbox wieder ein und aus. So supportiert war das, ne? Und dann habe ich die alle rausgeschmissen, weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Aber wenn ich heute ein Problem mit was habe, und das merke ich auch halt mit der Kundschaft, und du kommunizierst es offen und sagst, es ist ein Fehler passiert, wir kümmern uns jetzt drum, steigt der Wert der Partnerschaft um ein Hundertfaches, ne?
Ist ja erwiesen mittlerweile. Ne? Also theoretisch, wenn du ein fehlerfreies Produkt hättest oder du hättest eins mit einem Fehler und hast einen geilen Support, dann schafft das zweite mehr Bindung. Warum? Wir kennen das gar nicht mehr. Ne? Wir sind ja alle von den Telekom-Warteschleifen so gebrochen, ne? Dass wenn sich einer wirklich kümmert und wenn er mal sagt, sehe ich auch, das ist ja Riesenscheiße bei Ihnen. Also dann fühlst du dich ja sofort, ja, der versteht mich. Ja, es ist Riesenscheiße, genau. Und ich muss das nicht argumentieren, begründen. Mein Gegenüber sieht es genauso, sagt, ich nehme das Problem jetzt an. Dafür zu. Dann hast du Verständnis, weil
Herrlich.
jeder Unternehmer weiß, es passiert immer wieder Scheiße. Bei jeder Firma, bei uns, bei
Ich
dir,
finde es
da
auch super
kannst du
geil
dich
in
selber.
Terminen, also in Live-Terminen mit dem Kunden. Ich hatte die Woche auch so einen Termin, da bin ich gar nicht reingekommen. Montag früh bin ich reingekommen. Und normal bin ich ja ein Labersack, ne? So, und dann bin ich da drin und dann reden wir so. Und nach 5 Minuten habe ich es wie gesagt. Ja, also kann doch dir jetzt auch keinen Bock machen. Also ich komme ja gar nicht rein. Was ist denn da los? Also ich weiß, es ist zu früh, es ist Montag, es macht doch keinen Bock jetzt. Also es tut mir jetzt auch leid, ich will ja, dass du hier ein geiles Kennenlernen kriegst. Komm, mach dir doch auch keinen Bock. Also mir macht es keinen Bock, macht's dir gerade Bock. Und ab dem Moment war es perfekt. Also sichtbar machen, ne? Dinge einfach sichtbar machen am Ende des Tages. Und auch zu sagen, ja, ist scheiße, aber was wollen wir denn jetzt machen? Wollen wir jetzt unterhalten, was jetzt alles scheiße ist? Wollen wir in die Zukunft schauen? Wollen wir was beenden? Das ist übrigens auch was ganz, ganz viel natürlich auch aus dem in der Finanzecke ja auch ist und Buchhaltung und sowas so ernst ist. Ich finde es auch immer mit Verträgen so lustig, weil mich ganz viele fragen, ja, wenn du jetzt einen 12-Monats-Vertrag beim Kunden hast und dann nach 3 Monaten hast du nicht auch Angst vor der Bindung? Es gibt ja die wollen unbedingt alle nur Verträge, dass sie halt lang gebunden sind, und es gibt die wollen gar keine. Sagst du, wenn es nach 3 Monaten keinen Bock macht, dann nehme ich das Telefon in die Hand, rufe den Kunden an und sage, also, das kann dir doch auch keinen Bock machen. Also uns macht keinen Bock. Und es war noch nie so, dass es einerseits, dass die völlig verwundert waren, sondern indem ich sage, das ist ja krass, dass du anrufst. Und dann sind oft auch Verträge schon aufgelöst worden und es ist aber ein anderes Geschäft daraus entstanden, aus dieser Verwunderung, auch aus dieser Ehrlichkeit so am Ende des Tages. Ne?
Ja, du bist halt einfach gerade, du hast ja nichts zu verbergen, ne? Und damit bist du ja auch nicht mehr angreifbar. Das ist einfach der Punkt. Ne? Also Lügen haben kurze Beine, das ist einfach so. Und auch das mit den Verträgen, was du sagst, ist bei mir immer. Also bei allen Sachen sage ich, du kannst immer raus. Ich würde auch nie jemanden knechten oder binden. Warum? Dann habe ich gar keinen Bock drauf. Also dann ist das eben so. Ne? Aber ich komme vielleicht mal zum zweiten Part. Also das eine war ja, also deine Ausgangsfrage, wir können ja beide immer sehr viel quatschen, ne? Aber zu sagen, wie machst du das? Also so löse ich das in der Kanzlei, dass ich da sozusagen wirklich nur eine strategische Rolle habe. Werde jetzt übrigens im April nochmal Vater und da ziehe ich mich zum Beispiel dann 6 Monate komplett raus, bin ich für niemanden greifbar, weil ich da gar keine Verpflichtung haben will. Und das geht eben. Und bei den Beteiligungen ist das Modell an sich relativ simpel. Ich suche mir einen, der das kann. Ich gebe meine Idee, die muss er dann natürlich gut finden, weil ich sage, was weiß ich, zum Beispiel habe ich jetzt auch eine Marketingagentur, aber in sehr leichtem Stil, nur für die Steuerberatungsbranche. Da gebe ich mein Modell, was ich mir vorstelle, der sagt mir, ob er das kann oder nicht. Und da sage ich auch ganz ehrlich, da muss ich dann noch Glück oder Pech haben, da habe ich mein Bauchgefühl, ob das die richtige Person ist. Und da liege ich auch mal daneben, das will ich auch ganz klar sagen. Aber ich habe eben auch kein Problem mit Fehlern. Und dann bin ich dort in der strategischen Rolle, sodass ich dem Grunde nach, wie du erkennst, praktisch nie im Tagesgeschäft drin bin. So, sondern ich bleibe immer in der Sphäre oben. Und das sind Sachen, dafür dürfte ich eigentlich kein Geld verdienen. Ich müsste Geld bezahlen, weil das kann ich den ganzen Tag machen, Geschäftsmodelle machen, drauf gucken, das bringt so einen Bock. So, und das ist mein Leben, da bin ich sehr privilegiert, da bin ich maximal dankbar für, weil ich wirklich etwas mache, was mein Hobby ist. Also das ist für mich Spaß. Also nochmal, wenn ich es nicht dürfte, ich würde dafür bezahlen, wenn ich es sonst nicht
mache. Alle Menschen, die ich kennenlerne, die erfolgreich sind, die auch das nicht verstehen, Stresslevel, Burnout, sind alles auch Worte, die ich nicht verstehe. Ich sage auch immer, ich habe in den letzten 20 Jahren keinen Tag arbeiten müssen.
Ja, aber das trifft. Und dann weißt du genau, glaube ich, was ich damit meine. Und dazu gehört aber, dass du dich reflektierst und auch genau guckst, was schiebst du aus deinem Leben raus, was du vorhin auch so schön ich mache tatsächlich jeden Morgen, das ist mein Ritual, frage ich meinen Zustand. Und wenn er gut ist, ist mir ehrlicherweise scheißegal, warum der gut ist, dann sage ich, dann mach einfach weiter. Also, weil ist egal, der ist gut, top. Mhm. Ist der nicht gut und da mal reinfühlen, dann, weil du musst das also nur ins Bewusstsein kriegen, das machen ja die meisten nur nicht. Denen geht es irgendwie nicht gut, aber du holst sie jetzt nicht richtig ins Bewusstsein. Dann stelle ich mir einfach nur die richtigen Fragen. Das ist, was muss ich denn tun, dass mein Zustand wieder gut wird? Und dann erkennst du Dinge, die du gerade machst, die dich doch stressen oder was dich belastet, ne? So, und räumst auf. Was ich gelernt habe, Unzufriedenheit entsteht häufig durch Unklarheit. Also zum Beispiel mal finanzielle Sachen. Man sagt, boah, da habe ich jetzt, das habe ich auf dem Konto, das muss ich noch bezahlen. Das ist irgendwie so, boah, weiß ich jetzt auch nicht. Und wenn du das so schwabberig hast, macht dich das figgerig, unruhig. Und dann habe ich gelernt, da muss ich mich hinsetzen, muss mir das genau angucken, mach mir einen Plan, mach mir dies, mach mir das. Und plötzlich ist die Unruhe weg. Weil dafür muss ich ja nur verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Das Gehirn mag keine Unklarheiten, weil dann kommt das die ganze Zeit und sagt, na Hannes, ne, denkst du wirklich nochmal dran, ne? Das müssen wir uns schon nochmal angucken. Jetzt echt nicht vergessen, ne? Und ich habe auch echt das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das so richtig im Blick hast. Und das kommt alle paar Minuten und zieht dir auch viel Energie. Und das sind so zwei, drei, ich sag mal, einfache Dinge, die funktionieren. Plus, es kommt eine Aufgabe rein. Jetzt für mich immer nur drei Handlungen. Ich mache das sofort. Ich delegiere es weg und sage auch, dass ich das nie, 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 nie mache. Oder ich verplane das und teile mein Gegenüber mit, wann ich das mache. Und somit
100%, ja.
bin ich immer vor der Welle.
Also das ist ja ein Projektmanagement-Ansatz am Ende des Tages auch, ne? Also wir haben zum Beispiel auch so klar, die Medientrennung ist auch ein riesengroßes Thema bei uns. Also es kommt was rein, meistens E-Mail, kann ich es in 2 Minuten beantworten, dann mache ich es sofort. Dauert es länger als 2 Minuten, da wird es bei uns eine Aufgabe. Da ist noch nicht entschieden, delegieren oder was, sondern es kommt in Asana rein, dann ist es eine Aufgabe, dann ist es verprojektlicht. Dann kann es auch auf eine Rechnung kommen. Das ist auch immer ganz wichtig, weil wenn es da nicht ist, dann wird es nie auf einer Rechnung landen, weil es nicht getrackt werden kann. Und jetzt entscheide ich, mache ich es selber oder delegiere ich es weg. So.
Ja,
Ich nenne
aber
das,
so
was, wenn
bist
du
du
früher
immer vor
warst,
der Welle.
ich nenne es Abfuckblock. Also ich habe so, wir haben so Zwetschgeblöcke für Besprechungen halt und der liegt so links. Dann habe ich zum Glück seit ein paar Jahren brauche ich den nicht mehr, aber ich muss ihn jetzt auch wieder anfangen, weil das ist ein gutes Ritual. Das fange ich jetzt auch an beim ersten Kaffee. Ich mache das schon so im Auto, wenn ich in die Arbeit fahre, überlege ich mir, heute zum Beispiel, heute früh habe ich gar keine gute Energie gehabt. So, woran liegt das? Und dann schaue ich in meinen Terminkalender, dann ist der zu voll. Ne? Das sind schon zu viele Sachen. Das sind irgendwie 8 Termine heute und in der Mitte steht eine Podcast-Aufzeichnung mit 2 Stunden drin und dann kommt Stress. So, ne?
Ja,
Und dann
genau.
stelle ich aber heute auch fest, so, was macht mir Spaß. Ja, auf Podcast habe ich ja eigentlich Bock. Ne? Da hatte ich heute früh um 9 Uhr Steuerberaterbesprechung, da hatte ich keinen Bock. Und die kann ich nicht weg, die kriege ich nicht ganz weg so, aber man muss dann, finde ich, so rausfinden, auch für die Zukunft, was kann ich auch verändern so. Ne? Warum habe ich
Ist
jetzt
falsch.
hier,
Darf ich mal,
ja?
also auch die Steuerberaterbesprechung. Also wenn du sagst, die stresst mich, dann gibt es eine Frage, warum? Also das ist ja nicht der Steuerberater, das sind erfahrungsgemäß zumindest sehr sympathische, unanstrengende Menschen an sich. Also wir beide sind ja viel anstrengender als der durchschnittliche Steuerberater. Ja. Sondern, weil der ein Programm macht, also möchte ich jetzt nur mal für dich übertragen, ich bin mir sehr sicher, was dich einen Scheiß interessiert. Also wenn der zum Beispiel mit dir bespricht, ich mach's mal ganz klassisch, so hat man es früher gemacht. Ja, Hannes, wir haben jetzt hier deine Bilanz. Die Bilanzsumme hat sich verändert um 133.456,12 €. Dann ist in deinem Kopf la 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 la, wann ist der Typ fertig? Interessiert mich nicht. Und da ist dann, glaube ich, einfach nur sag dem, was du wissen willst und sag, und nur das will ich wissen. Und zwar erstens, zweitens, drittens. Also wäre für mich mal der Ansatz, bestimmt du die Agenda. Und er darf Punkte vorschlagen, und dann kannst du sagen, finde ich auch interessant oder will ich nicht wissen. Das wird den verwundern, ja, weil es so keiner macht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann Bock auf ein Gespräch mit einem Steuerberater hättest.
Ja, also ich muss ein bisschen den Schutz nehmen. Also was sich für mich maximal verändert hat, das würde ich auch jedem empfehlen. Wir haben einen festen Termin, der ist alle 2 Wochen. Der kann auch, je nachdem, was man macht, kann auch monatlich sein, kann auch 2-monatlich sein. Aber dieser feste Termin, wo sich auch alle darauf vorbereiten, 9 bis 9:30 Uhr, ganz entspannt, das hat schon mal viel verändert. Heute war es tatsächlich, muss man sagen, einfach nur der Tag, der so voll ist und auch einfach nervige Themen, Einkommensteuernachzahlung und so Scheiß. Ne?
Ja, ist
Das macht
blöd,
halt keinen
ja.
Spaß. Da macht einfach keinen Spaß. Und dann finde ich aber ganz wichtig, also so habe ich es früher gehandhabt mit diesem Abfuckblock. Ich habe da immer die ganze Woche draufgeschrieben, sobald ich das nur ein Gefühl hatte, also es war eher aus dem Affekt raus. Ich habe mich nicht bewusst hingesetzt und habe gedacht, das fuckt mich jetzt irgendwie ab. Dann schreibe ich das auf diesen Block. Und dann habe ich mich immer freitags darum gekümmert, dass ich das, was auf dem Block steht, nie wieder, das ist eigentlich genau der Ansatz, den du
Geil,
gesagt
ja.
hast, nie wieder in meinem Leben machen muss. Und das macht unmenschlich glücklich. Das macht
Ja, es
das
ist
ist das.
fast
Muss
unfassbar.
natürlich an dem Punkt auch sein, dass man auch abgeben kann. Das haben ja auch viele nicht, ne?
Naja, und du musst natürlich auch, das ist auch ein Teil der Wahrheit, viele sind ja getrieben von Anerkennung Dritter. Ne? Und das ist harte Arbeit. Also ich bin nun auch Business Coach und so und weiß, also wenn du da so einen Glaubenssatz, ne, verändern willst, da brauchst du für. Ne? Und ich glaube, da haben uns unsere Eltern oder der liebe Gott oder wer auch immer eben mitgegeben, dass wir sagen können, dann findest du mich ja scheiße, darfst du ja auch. Also ist zum Beispiel auch so ein Lieblingssatz. Ich sage, also du darfst mich jetzt doch total scheiße finden. Das ist doch völlig okay, weil es doch deine Welt. Und da darf ich die Rolle spielen, die du für richtig empfindest. Ja? Das ist mir doch völlig egal. Ja, also, ist dein Recht, ist deine Welt, nicht
Was
meine.
du sagst, ist deins, was ich sage, ist meins. Oder auch was du
Genau.
sagst, ist deins und was ich damit mache, ist meins. Ne?
Ja,
Das ist ja,
genau.
sind auch einen unglaublich wichtigen Satz, der ist ganz frisch erst so in meinem Kopf. Ich ärgere mich oder ich ärgere dich. Also das finde ich so, ich sitze dann manchmal auch so dran, ich bin auch gar nicht so ein Typ, der dann andere so ärgern will, ne? Aber ich sitze dann dran und denke mir so, ey, das ärgert mich richtig. Und dann denke ich so, nee, ich muss das jetzt verändern. Dann muss ich es wegschieben von mir. Dann muss ich sagen, nee, also ich lasse mich jetzt nicht ärgern, weil so eine Personalentscheidung hier vor kurzem zum Beispiel, da hat mich am Wochenende was unglaublich geärgert. So. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also da führe ich jetzt am Dienstag früh ein Gespräch, da gibt es eine Abmahnung. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich mahne nicht ab, weil Abmahnen ist für mich Mobbing. Das ist einfach Quatsch. Wenn ich mit jemandem nicht mehr arbeiten will, man ist frei in ein Arbeitsverhältnis gegangen, wenn ich nicht mehr arbeiten will, dann sage ich, wir hören jetzt auf, und wenn derjenige vors Arbeitsgericht gehen will, dann muss er das halt machen, dann müssen wir das so regeln. Ja. Ne? Haben wir zum Glück selten. Ne? So, und dann habe ich mir am Sonntag gedacht, ich ärgere mich jetzt den ganzen Sonntag über was der gepostet hat, was der gemacht hat, irgendwas. Ich ärgere mich, ganz egal. Ja. Ne? Und dann habe ich am Sonntag beschlossen, nee, ich ärgere mich jetzt gar nicht mehr, weil also das Thema ist eh erledigt. Ich finde es tatsächlich auch am sozialverträglichsten, wenn der nicht am Dienstag reinläuft und ich den dann einfach kündige und die Hälfte vom Laden weiß das schon. Das ist einfach auch Messer ins Kreuz. Und ich finde jetzt für mich, und das finde ich immer ganz wichtig, auch für mich die sozialverträglichste Lösung, weil eine Kündigung wird ja nie schön. Also wird sowieso nie schön. Ne? Irgendwas ist immer scheiße, egal was du dir aussuchst. Und dann schreibe ich dann an so einem Sonntag auch eine E-Mail und sage, wir beenden das jetzt so, deine Kündigung ist im Anhang. Du bitte mach mit dem und dem Kollegen aus, wann du dein Arbeitsmaterial übergibst. Ich ärgere mich nicht. Und wenn er, jetzt muss er entscheiden, ob er sich ärgert. So, ne? Und das ist schon auch was, woran man auch immer wieder arbeiten muss. Man wirkt ja dann auch oft in so einer Podcast-Situation auch, als würden wir uns nie ärgern. Das ist natürlich Quatsch. Also müssten wir nie was machen, was uns keinen Bock macht. Aber wichtig ist halt diese Awareness zu haben und zu sagen, ah, das macht jetzt was mit mir. Was ist es denn? Jetzt schreibe ich mal schnell die Situation auf. Und dann, wenn ich mal 3 Minuten habe, dann überlege ich mir, wie kann ich das dann eliminieren aus meinem Alltag?
Also gibt es einen schönen Satz von Vera Birkenbiel, die ja leider viel zu früh verstorben ist, aber ja einer der klügsten Frauen, finde ich, ist die Deutschland, die er hatte. Die sagt, jeder darf und soll sich ärgern, aber wenn es länger als 5 Minuten ist, ärgerst du dich über dich selbst und über deine Themen. Es sind deine Themen. Ja, da ist was das betrifft, den anderen nicht mehr. Die Macht hat jemand anders nicht.
Wie hast du diesen Glaubenssatz aus deinem Kopf rausgekriegt, Mario? Weil, also bei mir hat tatsächlich dieses Content-Machen hat mich komplett in meine Mitte gebracht. Also komplette Exponierung, gar keine Rolle spielen, raus, genau wie man ist. Und dann prasselt rein und dann verstehst du auf einmal, 99% dürfen mich richtig scheiße finden. Es ist nur das eine Prozent ist interessant für mich. Und das ist der schönste Filter für mich. So habe ich es verstanden. Wie bist du da in die Mitte gekommen?
Das hatte ich tatsächlich von meinem Vater in die Wiege bekommen. Der konnte sich mit Gott und der Welt anlegen. Und deswegen war das für mich nie wichtig. Also ich bin jetzt nicht in einem Elternhaus groß geworden, wo man sagt, oh, was sagen jetzt aber die Nachbarn oder so. Mhm. Deswegen, da war ich schon immer sehr streitbar. Auch meine Familie war generell sehr streitbar. Also auch als Streittyp, mir macht ein Streit nichts. Also das belastet mich nicht. Was ich aber hatte, ist dieses mich aufregen. Das war ein längerer Prozess. Also konnte ich mich richtig aufregen. Also ich habe zum Beispiel in diesem Reißprofil, Rache ist bei mir maximal ausgeprägt. Also mich zum Feind haben ist eine echte Scheißidee. Und dann rege ich mich halt auf und nehme das mit, schlaf damit ein, wach damit auf und so weiter. Und dann habe ich irgendwann folgendes Muster erkannt. Am meisten regen mich Menschen auf, die ich richtig scheiße finde. Also das sind die, wo das am meisten triggert. Und was gebe ich denen jetzt? Ich gebe denen ja totale Macht über meinen Tag. Und das war, weil ich total freiheitsliebend bin, das ist ein ganz großer Wert von mir. Ich kann doch einem fremden Menschen nicht die Macht darüber geben, ob mein Tag gut oder schlecht wird. Also erlaube ich mir, mich 5 Minuten aufzuregen, da heiße ich es mit Birkenbier. Da gehe ich auch immer auf den Balkon und schreie oder was weiß ich, ja, und sage, was für ein Arschloch, oder schreibe auch eine Mail, die ich nie abschicke. Heutzutage natürlich in GPT und sage, mach denn in nett oder so, ne? Dass ich weg bin. Und danach sage ich, was ich jetzt tun muss, dass ich meinen Frieden finde. Und das ändert sofort die Perspektive, weil du wieder lösungsorientiert bist. Und dann ist das meistens, wie du es eben beschrieben hast, eine Trennung, ne, die einfach klar ist, ne, die aber dann, und jetzt kommt der nächste Punkt, ich bleibe mal bei der Mitarbeitersituation, die du hast. Bei mir ist es so, wenn ich jemanden kündige, ist mir völlig klar, dass das trotzdem ein cooler Mensch ist. Egal, was der oder die gemacht hat, weil das passt halt nur nicht in, also entweder passt es in der Branche nicht oder zumindest passt es nicht in meiner Firma. Das macht den aber nicht zum schlechten Menschen. Und wenn du dich damit beschäftigst, wie ein Mensch ist, ne, dann macht keiner Scheiße mit Absicht oder so. Ja, sondern das ist die bestmögliche Option. Sonst hätte der oder diejenige das eben nicht gemacht. Und deswegen, selbst in der größten Brass oder auch wenn Mitarbeiter sich lösen, du findest bei uns keine Kündigung mit normaler Kündigungszeit. Wir haben immer mindestens 3 Monate. Fragen auch brauchst du länger und wir stellen trotzdem frei.
Ja. Exakt gleiches Ding. Ich habe jetzt auch einen Monat drangehängt, habe aber trotzdem freigestellt. Das ist auch ein Wahnsinns-Learning. Habe es immer wieder auch probiert. Also das habe ich vor ein paar Jahren schon beschlossen. Ich stelle frei. Und dann gab es zwei, drei Sachen, wo man gesagt hat, na, ich will es unbedingt fertig bringen und ich will nicht freigestellt werden. Die auch, muss man auch sagen, bis zum letzten Tag komplett rasiert haben. Aber ich mache es jetzt auch nicht mehr, weil das ist einfach auch nicht fair, wenn man beschlossen hat. Und das ist aber ein arbeitsrechtliches Problem, finde ich, in Deutschland. Weil man hat ja aus freien Stücken beschlossen, zusammenzuarbeiten. Und dann finde ich es total, Leben verändern sich ja immer noch schneller. Und dann muss man einfach am Ende, und das sehe ich übrigens genauso, also die Menschen haben für mich den ganz gleichen Wert, an dem Tag, wo sie durch die Tür gegangen sind, an dem Tag, wo sie rausgehen. Es passt halt jetzt nicht mehr. Und am Ende des Tages muss aber das auch, und das ist, finde ich, das sehr Unfaire, um mal aus der Unternehmerseite da auch zu sprechen, da haben wir ein Recht, das tatsächlich sehr einseitig ist. Das ist komplett Absolut. Bei der Arbeitnehmerin, beim Arbeitnehmer. Für mich wäre es so, dass man tatsächlich, genau, also eine sozialverträgliche Kündigung, also da muss auch zwei, drei Monate, muss da die Kohle gesichert sein, dass die Leute nicht auf der Straße sitzen, ne? Das will man ja auch nicht, aber ich muss doch trotzdem heute sagen dürfen, es ist meine Firma, ich möchte nicht mehr mit dir arbeiten, ich habe das Gefühl, unsere Leben haben sich einfach entwickelt, die Firma entwickelt sich, du hast dich entwickelt, jetzt passt nicht mehr zusammen. Es waren wunderschöne 5, 8, 10 Jahre und jetzt ist auch gut. So, ne?
Ja, das werden wir nicht hinkriegen. Das kommt eben aus alten Zeiten, wo Mitarbeiter besonders schützenswert ist, was ja heute ein Witz ist. Ne? Also ich sag mal, gerade in deiner Branche und in meiner, die schreiben eine Bewerbung und kriegen 5 Zusagen. Ne? Aber vielleicht noch ein letzter Punkt, was wir tatsächlich dazu machen. Wir bieten jedem an, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Also entweder intern, wir haben 6 eigene Coaches. Wir haben aber auch extra externe, wo du sagst, da bin ich vielleicht noch offener, ne? Und die sind auch zur Verschwiegenheit uns gegenüber verpflichtet. Also obwohl du gekündigt bist, kriegst du ein Coaching, um für dich mal zu erfahren, bist du eigentlich in der richtigen Branche? Was ist da eigentlich gerade passiert? Was für Learning könntest du für dich mitnehmen? Das kostet mich durchaus nochmal 1.000, 1.500 Euro, weil das schon 3, 4, 5 Stunden sind. Also das machst du nicht mit einer Stunde einen Termin. Ja, ja. Das Verrückte ist aber, was jetzt passiert. Seit ich das so mache, ich habe keine Arbeitsschutzprozesse, weil der Mitarbeiter merkt, ich will den gar nicht vom Hof jagen oder so. Weil, ich sag mal, so eine Klage entsteht doch aus Angst, aus, der hat mich vom Hof gejagt, aus Demütigung. So. Und wenn du das wegnimmst, glaube ich, nochmal, dann wirst du nicht bei 100% sein. Aber ich glaube, bei 90%, dass du dieses Thema Arbeitsrecht für dich gedanklich wegschieben kannst.
Habe ich einmal jetzt gehabt in 20 Jahren und es war halt ein Schwanz, kann man auf gut Deutsch so sagen. Und am Ende des Tages ist es ja auch immer so motiviert, weißt du, die gehen ja auch raus und dann sagt irgendjemand, was? Die völlig Außenstehende, was? Dein Chef hat dich gekündigt, da musst du dir einen Anwalt nehmen. Ne?
Genau.
Der Arbeitsrechtler, der sagt, ja, die Drecksau, da, so, da machen wir was.
Da machen wir und du gewinnst ja auch, ist ja auch klar, was kann man denn mit Geld regulieren?
Ich habe mich komplett da auch freigemacht vom Recht, also auch in Gesprächen so. Ich führe auch Mitarbeitergespräche, wo auch sagen, das kannst du jetzt doch nicht einfach offen mit den Mitarbeitern besprechen. Ich sage, das kann ich schon offen besprechen, wir haben doch hier ein menschliches Miteinander, niemand will jemand was Schlechtes, so, ne? So sind auch, also bei uns gibt es tatsächlich, das würde mich auch noch interessieren, ich finde es super interessant, die Gehälter offen zu legen. Das ist eine meiner wirklich größten Rechenaufgaben. Und wie gesagt, ich bin nicht der Zahlentyp. Ich versuche hier in der Agentur schon immer, dass alle gleichwertig verdienen, was unglaublich komplex ist. Weil wir haben Leute, die machen 32 Stunden, wir haben Mamis, die machen 20 Stunden, wir haben Leute, die machen 40, wir haben zwei, die machen 6 Tage mit 48 Stunden. Der eine hat einen Geschäftswagen, der nächste hat das. Aber ich versuche es immer so zu rechnen, so, ne? Ich habe tatsächlich, das ist meine einzige, weil da gibt es ein paar Studien auch zu Gehälter offenlegen und das ist meine einzige Befürchtung, diese Studien sagen 20% Gefahr, dass dir wegfällt, weil die Leute das nicht wollen mit dem offengelegten Gehalt. Jetzt haben wir eine wahnsinnige durchschnittliche Zugehörigkeit von 7,9 Jahren. In unserer Branche ist das so bei 1,2 Jahre ungefähr. Mhm. Und ich will aus so einem Umstand raus niemanden vor den Kopf stoßen, so, ne? Die vertrauen mir hier aber auch dahingehend und ich glaube, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, das ist ja diese offene Kommunikation, die wir teilweise so offen haben wie du, die wissen hier alle, dass ich bin nicht motiviert dran, mehr zu verdienen. Ich zahle mir auch nicht mehr aus. Also alles, was wir mehr einnehmen, verteile ich auf die Gehälter, verteile ich auf bessere Location, bessere Benefits und so weiter und so fort. Und da vertrauen die mir auch so an der Stelle.
Was willst du denn auch mit über 10 Millionen anfangen? Ne? Das ist ja.
Ja, wo soll ich es noch hinmachen? Das ist auch nur stressig, um ehrlich zu sein. Ne?
Absolut. Vermögen verpflichtet nur, das ist schlimm, ja.
Das stimmt aber tatsächlich leider. Ne? Das glaubt man auch immer nicht. Das ist auch, weißt du, wir sind in einer ganz ekelhaften Position, glaube ich, auch wir beide. Ne? Weil wir sind jetzt die zwei, die erfolgreich sind und die jetzt immer sagen, ja, aber was willst du noch mehr Geld und so. Dann gibt es aber natürlich Leute, die schauen in die Geldbörse. Ich habe da letztens so eine Story auch gescreenshottet, waren so 20 Punkte wahrer Reichtum. Es waren richtig geile Punkte dabei, aber da waren zum Beispiel so Punkte wie in der Früh aufstehen und keine Schmerzen haben. An der Supermarktkasse stehen oder auch kleinere Käufe zu machen, auch Investitionen kleinere zu machen und nicht aufs Konto schauen zu müssen. Das ist wahrer Reichtum für mich so.
Ja. Naja, also ich kann nur mal alle beruhigen. Ich habe auch 2 Jahre gehabt in meinem Leben, da habe ich von 80 D-Mark im Monat leben müssen und habe das geschafft mit Aldi Eistee und einem Toast mit Käse überbacken, wo ich heute noch kotzen kann, wenn ich nur dran denke, weil ich wirklich 2 Jahre nonstop gefressen habe, weil es sonst nicht ging. Das war übrigens für mich aber sehr wichtig, weil ich deswegen Geld beherrsche. Also ich beherrsche das Geld und das Geld beherrscht nicht mich. Ich weiß genau, was ich ausgebe. Ich habe jederzeit den Überblick. Ich kann aber auch mit sehr viel weniger umgehen. Und das hört sich auch blöd an. Da bin ich bei dir. Wenn man natürlich Geld hat, ist das, da bin ich auch dabei, einfacher zu sagen. Aber es ist einfach die Wahrheit. Es macht nicht glücklich. Und es macht es manchmal einfacher. Aber dein Leben wird dadurch nicht geprägt werden.
Ja, nee, also ich habe auch was festgestellt, so, also jetzt durch diese Baugeschichte hier habe ich alles gefühlt, alles gesetzt, was ich je irgendwo in ETFs und so beraumt habe. Und ich habe jetzt auch festgestellt, also irgendeine sechsstellige Summe in Scalable oder Trade Republic App macht mich gar nicht glücklich. Das ist aber natürlich eine Typsache. Als haben wir letztes Jahr im April zum Beispiel, wollte ich unbedingt einen Oldtimer mal haben. Ich bin ein bisschen Autoverrückt so. Ne? Und das merke ich aber auch so mit 40, dieses 300 fahren macht, bockt mich gar nicht mehr so sehr. Und dann kommt halt so die Oldtimer-Liebe. Und dann bin ich durch Zufall, wollte eigentlich einen alten Benz, so einen Luden-Kahn, so einen 500er, so eine richtige Nuttenschleuder, so, ne?
Ja, sehr
und
gut.
Hatte so einen Filter bei mobile.de und irgendwann blinkt es auf und dann kam irgendwie 190er, naja, war jetzt nicht meine Ding, aber 32 Jahre alt, 30.000 Kilometer, dann habe ich in der Push-Benachrichtigung noch zu meiner Freundin gesagt, den kaufe ich, das ist geil, den kaufe ich jetzt, ne? Das heißt, war das ein Leichenwagen. Und jetzt habe ich aus Glas einen Leichenwagen mit so einem Glasaufbau. Okay. Den hat jetzt auch bei uns auf der Webseite, das ist jetzt unser Marketing-Gag gerade. Und ich sage dir eins, das macht mich viel, viel glücklicher. Und das ist, glaube ich, auch nochmal das Wichtige rauszufinden. So, es bringt mir überhaupt gar nichts, wenn ich irgendwelche Aktien- und ETFs-Vermögen habe. Aber ich merke jetzt mittlerweile so, ich habe ja eh mehr, als ich brauche. Das ist der große Vorteil. Und alles andere freut mich immer, wenn ich es sehen kann. Eine Harley, ein Leichenwagen, ein schönes Auto für den Alltag und so. Und ich glaube, da muss auch jeder so sein Ding finden. Wobei, das ist auch so ein berühmter Satz hier bei uns, wo sie mich immer alle auslachen. Und ich verstehe, da bin ich immer ein bisschen überfragt, warum sie da lachen. Ich hatte die Zeit genau wie du. Also ich habe die ersten 3 Jahre in der Selbstständigkeit tatsächlich Tomatensuppe aus der Packung gefressen. Also diese Pulversuppe. Ich hatte wirklich zu wenig Geld, um mir was Ordentliches zum Essen zu kaufen.
Ich habe Menschen beneidet, die original Cola hatten. Ich habe gedacht, boah, wenn du meine original Cola-Kiste bei dir stehen hättest. Boah. Ja, und wenn ihr irgendwo zu Gast war und der holt eine Cola-Flasche raus, das war für mich krass. Also so mal. Ja, voll.
Ja, und ich finde es so wichtig, diese Geschichten auch zu sehen, weißt du, weil die, was haben wir lauter für Quatschkanonen im Internet unterwegs, die sagen, es ist alles so einfach und so weiter und schau mal, wie viel Asche die machen und es ist alles so leicht. Ich habe es letztens erst gesagt in irgendeinem TikTok, Werner Kratzenberger, der war Pfänder vom Finanzamt, der war irgendwann vor der Tür gestanden, da hatte ich schon Mitarbeiter, weil ich halt die Steuerscheiße nicht unter Kontrolle hatte, ne? Und dann kam der rein, hatte die große Kuckucksshow auch gemacht am Anfang, um ein bisschen auch Autorität aufzubauen. Es war ein sehr, sehr guter Mann. Ich habe in TikTok schon gesagt, falls er es hört, ich habe mein Versprechen eingehalten, weil der hat bei der letzten Zahlung, mit dem habe ich mich dann immer in Dasing, da war unsere Firma noch in Dasing, am Bahnhof getroffen, weil der gesagt hat, Junge, ich sag dir was, wenn ich jede Woche bei dir hier der Pfänder vom Finanzamt durch die Tür läuft, dann gehen die Mitarbeiter. Wir treffen uns am Bahnhof, da ist die Raiffeisenbank, da ziehst du aus dem Automaten, was du mir gibst.
Geiler Typ, ne?
Ne, war ein richtig geiler Typ. Und dann hat der, bei der letzten Zahlung hat der gesagt, Hannes, da waren wir dann schon beim Du, Hannes, ich sag dir was, in meiner ganzen Laufbahn habe ich noch nie jemand kein zweites Mal gesehen. Wir werden uns nochmal sehen, weil es gibt nur Leute, die zahlen ihre Steuern und die zahlen nichts. Und dann hat er gesagt, Werner, ich versprich dir eins, wir beide sehen uns nie wieder in meinem Leben. Und diese Geschichten musst du auch erzählen. Abgesteckter DSL-Anschluss von O2 damals, weil ich die Kohle halt 3 Monate nicht bezahlt habe. Musste ich mit 45 Euro in O2-Laden laufen am Königsplatz und musste zahlen, dass ich wieder Internet hatte. In der Zeit, bis das freigeschalten war, war ich ja irgendwelchen Scheiß Internetcafés, muss man auch immer alles sagen. Und diese Phasen gibt es. Ja. Es gibt auch Phasen, wo es natürlich schlechter läuft. Das finde ich schon auch immer enorm wichtig, weil die Leute immer nur denken, es ist alles immer einfach.
Ja, und ich glaube, gerade bei diesen Coaches, ne, Retro-Perspektiv, ist das auch gefühlt einfach. Ne? Aber zum Beispiel, wir haben die Position mit 20 Jahre Arbeit. Und das ist dann das Ergebnis, ne? Und du kannst nicht einfach dich auf den Stand setzen, allein von den Kontakten, von dem Netzwerk, von der Mindset. Das kann ich dir nicht in den 3 Wochen Master, Super, Duper Kurs beibringen. Manche Dinge musst du auch erleben. Und witzig ist nur mal, wenn mich manchmal Menschen fragen, Mario, was gönnst du dir an Luxus? Ne? Dann sind das tatsächlich 3 Sachen, die ich dann sage. Das ist ein Listerine Mundwasser aus Amerika, weil das hier nicht erlaubt, das ist richtig scharf. Also ich liebe das, wenn du dann am besten noch kleine Wunden hast, das brennt dir alles weg. Das bestelle ich mir so. Aber nochmal so, das kostet dann 20 Euro die Flasche oder so. Das ist jetzt auch nicht das Wahnsinnsding. Und ich zelebriere es, ich sammle Comics und Masters of the Universe-Figuren. Und die habe ich tatsächlich relativ vollständig. Und da habe ich so meinen Keller und da gehe ich rein. Und wenn ich da bin, siehst du mich eigentlich 5 Stunden nicht. Das ist für mich mein Luxus, weil ich da eben auch nochmal dankbar meine Kindheit zelebrieren darf. Ne? Denn, also ich komme aus sehr einfachem Hause. Ne? Mein Vater war Wagenmeister bei der Bahn, meine Mutter war Reinigungskraft. Und wir hatten nie Geld, aber was ich hatte, ich habe mich immer geliebt gefühlt von meinen Eltern. Also das war super geil und habe deswegen super coole Kindheitserinnerungen. Und wenn ich zum Beispiel so eine He-Man-Figur in der Hand habe, dann zuckt mich das durch, weil ich mich genau erinnern kann, wie ich das als 6-, 7-Jähriger diese Figur hatte und was die für einen Wert für mich hatte. Ne? Und wenn ich dann im Keller bin und mir das angucke und so, das ist halt für mich mein Privileg. Und der Rest habe ich urlaubsmäßig, automäßig, habe ich alles gemacht. Also von Riesenkarre, bis Superurlaub. Bei Urlaub vielleicht mal, entscheidend ist immer, mit wem du fährst. Und nicht wohin und ob es eine Suite ist oder was, das ist scheißegal. Mit wem du fährst, entscheidet, wie gut dein Urlaub wird. Ne? Und deswegen, das
Ja,
kann ich, ob ich arm oder reich
mit
bin.
wem du dich umgibst. Also da bin ich auch überzeugt. Ich glaube, du kannst jede unternehmerische Entscheidung auch total richtig treffen. Wenn du dich mit den falschen Leuten umgibst, dann passt der Vibe einfach nicht. Und das ist, glaube ich, ganz witzig. Dieses Urlaubsbeispiel, das kann auch jeder. Also ich glaube, man hat eine gewisse Zeit, da will man Status kaufen. Da läuft man aber natürlich mit
Voll.
Geschichte hinterher. Ich habe zum Beispiel so ein Hotel, da fahren wir jedes Jahr hin, nach Malcesine am Gardasee. Das ist von uns ja ein Katzensprung. Das ist ein super einfaches Hotel. Und ich frage mich jedes Mal wieder so, warum gefällt mir das so gut? Das ist so ganz clean auch. Schaut eher also alles weiß, weiße Fliesen und so. Und am Schluss ist es der Dude, der das betreibt. Das ist einfach so ein cooler Typ, der wartet schon immer und sagt immer, ah, Signore
Ah,
Zwetschge, mit welchem Auto sind wir heute gekommen und so. Ne? Und dann das ist nur
geil.
der Dude, nur der macht's. Das merke ich auch ganz oft in so, ich darf ja unglaublich viele Firmen kennenlernen durch die Kundschaft. Und dann laufe ich da rein und manchmal denke ich mir, eigentlich ein richtiger Scheißladen, aber irgendwie ist hier so gute Stimmung. Und da ist es wieder das Gleiche, das machen die Menschen so. Ne? Und du kannst den allerletzten Puff nehmen, aber wenn da herzliche Leute drin sind, ist ja bei Restaurants oft auch so. Du gehst in ein Restaurant und denkst dir so, oje, ob ich da noch was, ob ich die Heimfahrt schaffe, wenn ich hier was esse, so. Ne? Und dann kommt jemand an den Tisch, der dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert und dir ein gutes Gefühl gibt. Und auf einen Schlag verstehst du auch, warum ist dieser Bumsschuppen so voll? Ne? Warum ist das so gut hier alles? Ne?
Ich sage immer, wenn du beim Italiener bist, wenn der kommt, oh, Signore, was machen wir? Ne? Wahrscheinlich, so wie er sich umdreht, spricht der gestochen scharfes
Ja,
Deutsch. Ne? Aber
natürlich.
die Show ist
Dann sind das
perfekt.
alles gar keine Italiener.
Ja. Und wenn,
Deswegen
aber
bin ich
wenn
so
du
ein
dann noch
Döner-Fan. Ich bin ein Riesen.
eine
Ja.
weiß-rote Tischdecke hast, ne, dann fühlst du dich doch gleich wohl und dann ein schönes Glas
Dasselbe,
Wein
klar.
und
Da gibt es einen Italiener in Hamburg, der hatte, wir hatten mal 4 Jahre in eine Dependance in Hamburg, ein zweites Büro. Da gab es einen, der hat es ganz einfach gemacht. Der hat vom Aldi einfach den Grappa und den Amaretto gekauft und hat immer am Schluss vom Essen die 2 Flaschen hingestellt und die Schnapsgläser und gesagt, trinkt so viel, wie ihr wollt. Und
ach,
diese
geil.
Flasche hat 4 Euro gekostet. Dieser Laden war gehypt, 200 Meter Schlange. Alle Studentinnen und Studenten waren völlig crazy auf diesen Laden, weil sie gesagt haben, da kann ich mir danach die Flasche reinsaufen. Der macht ihr totales Minusgeschäft. Bei dem hat damals die Pizza schon irgendwie 13 Euro gekostet. Dann haben die gesagt, die Pizza ist teuer, aber ich kriege ja danach einen Schnaps
Ja, das,
umsonst.
genau,
Das ist so ein
ja.
Plus
Das
gewesen.
rechnet sich. Ja.
Naja.
Ja, ist schon geil, was da passiert. Aber deswegen, man muss eben sagen, ich glaube, das lernst du eben auch, wenn du es hast und das, was du vorhin sagtest, diesen Status, auch das. Ich kann jeden verstehen, der aufsteigt, der sich erstmal Sachen kauft, um andere zu beeindrucken. Ne? Nur irgendwann sollte der Moment kommen, wo du checkst, dass es dämlich ist. Ne? Also ich finde, du darfst das machen. Ich kann sagen, ich habe das gemacht, ich habe Anzug gehabt, natürlich immer mit 4. Knopf offen, dass man sieht, ist ein Maßanzug. Ne? Immer die dickste Karre, ne? Natürlich bis zur Unterkante geleast zu der Zeit noch, scheißegal, ne? Aber muss jedem zeigen, was ich hier drauf habe. Und das darfst du, finde ich, alles machen, darfst du auch erleben. Nur irgendwann sollte der Moment kommen, wo du checkst, boah, bist du behämmert. Ja.
Also ich sag dir eins, bei mir war das gar nicht so mit bist du behämmert, sondern, und ich glaube auch, dass die Leute mir das nicht glauben, weil ich fahre immer noch eine digitale Saison, ne? Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass ich in der Tiefgarage in der Früh immer, also es gab die Zeit, da habe ich dann immer schön auf RS gedrückt oder damals beim AMG noch auf den Knopf, dass die Auspuffklappen aufmachen, kurz bevor ich irgendwo hingefahren bin. Und da kam dann irgendwann der Moment, wo ich mir so gedacht habe, nee, das ist einfach affig, also entweder mache ich es für mich oder ich mache es fürs Flexen, ne? Das ist Quatsch. Und dann hat sich das getauscht und das mache ich heute noch. Ich steige jede Früh in der Tiefgarage ein und lasse den Spalt von der Tür offen, mache die Klappen auf und lasse die Karre an und denke mir, oh, ist das geil. Ey. Und beim Rausfahren aus der Tiefgarage, und das hat sich auch verändert, mache ich die Klappen mittlerweile zu, weil ich mir denke, es gibt auch Leute, die pennen jetzt noch. Und so habe ich mir gedacht, oh ja, geil, den alten. Ich habe hier immer 100 PS Karre. Ne?
Also ich verurteile das auch nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber wichtig ist das, was du sagst, mach es für dich. Genau. Ja. Also, wenn du wirklich sagst, pass auf, ne, zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Auto-Freak. Mhm. Ne? Also, wenn ich ein Auto kaufe, dann sind mir eher so die Gimmicks wichtig. Was ich sag mal, beheizbarer Autobecher, Kaffeebecher oder so eine Scheiße. Ne? Mhm. Das finde ich wichtig. Aber welche Felgen das Ding hat, wie viel Zoll das hat. Ich nehme immer den kleinsten Motor von den Modellen, die ich habe. Immer. Ne? Das ist mir alles total scheißegal. Für mich ist dann noch, wie sieht die Karre aus? Ne? So, also was ich habe auch mal gerne, zum Beispiel außen schwarz, innen weiß, das finde ich geil. Aber sonst so Motor ist mir wurscht. Da hatte ich früher immer, ich sag mal, BMW, ne? X7, 7er, 8er. Mhm. So, und jetzt bin ich umgestiegen auf X3, weil geile Karre. Ne? Fehlt mir gar nichts. Ne? Ist schön, sieht cool aus. Ne? Immer noch kleinster Motor auch, ne? Also nix so. Weil es nicht für mich wichtig ist. Ne? Wenn du aber zum Beispiel bei einem He-Man-Heft oder bei einem Superman-Heft oder bei einer Figur, wenn ich da eine finde, die einen besseren Zustand hat als meine jetzt, da haue ich auch Kohle raus, aber das ist für mich auch Herz. Ne? Da habe ich einfach richtig Bock drauf. Und deswegen, wenn du das machst für dich und du hast dir das Geld sauber verdient, ist das völlig egal. Und dann sollte dir auch scheißegal sein, ob sie sagen, was für ein Spinner oder nicht. Also wenn du Bock hast auf eine geile Karre, dann machst du es eben, solange du es bezahlen kannst. So. Und sollen die anderen doch neidisch sein, das ist ja eh die höchste Anerkennung, kackegal. Ja. Wichtig ist mir nur, mach's nicht für andere. Und ich hatte tatsächlich diesen Drang, weil ich eben auch schulisch so versagt hatte, jedem zu zeigen, guck mal, bin schon ein geiler Typ. Ne?
Geschafft.
Ja, genau. So, und das ist halt dann die, aus meiner Sicht, falsche Motivation. Wenn du es für dich machst, mach das. Ne? Und wenn du Bock hast auf Maßanzüge, weil du dich einfach dann, mach das. Ich verurteile, verteufel gar nichts. Aber mach es nicht für andere. Und trotzdem darf man das eine Zeit lang machen, finde ich. Weil das gehört vielleicht dazu, zur Entwicklung, weil du manchmal ja auch sowas machen musst, um das abchecken zu können. Ich habe mal, um mal beim Auto abschließend zu bleiben, ich habe als Kind, glaube ich, wie jedes Kind, von einem roten Ferrari geträumt. Mhm. So. Und da habe ich irgendwann gedacht, da hatte ich meine erste Firma verkauft, das war so mein erster richtig großer Deal. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt fahre ich dahin und hole mir einen scheiß roten Ferrari. So, und dann bin ich dahin und so. Ich habe meistens immer Hoodie an, also kleid mich jetzt auch nicht wie ein klassischer Steuerberater. Nein, dann gucken die schon mal blöd an und kommen da arrogant rüber, weil die mich auch nicht kannten. Gut, Arroganz kann ich dann sauber auch zurückspielen. Ne? So, dann war das irgendwie dann erstmal geklärt, dass der merkte, okay, der muss die Kohle wo haben. Sag, ja, ich möchte das Ding mal fahren und dann will ich es auch gleich mitnehmen. Und ja, sagt er, ja, gleich mitnehmen geht nicht, müssen so und so lange warten. Ich sage, ja, alles scheißegal. Fahr mit dem Ding, sagt nach 200 Metern, wir können zurückfahren. Also er lässt sich, der hat mich übrigens nicht selber fahren lassen, sondern ich durfte nur dabei sein. Ne? Hey, unbequem, viel zu tief, ne? Mir ehrlicherweise viel zu laut.
Ferrari hat die scheiß Lohn. Das ist
ja so. Dann habe ich gesagt, pass auf, ganz zurück, will ich nicht mehr geschenkt haben. Und sagte, wir haben noch gar nicht über den Preis. Ich sage, ich will ihn nicht haben. Ne? Ich sage, wenn Sie mir den schenken, verkaufe ich den weiter. Ich werde den nicht fahren, nicht einen Tag. Ich möchte ihn nicht haben. Ende. Ne? Es war ein Kindheitstraum, habe ich gedacht. Ist es aber nicht. Ne? So. Und da war zum Beispiel, früher hätte ich den wahrscheinlich gekauft, einfach weil ich ja weiß, was für eine Wirkung so eine Karre hat. Ne? Und heute weiß ich, also jetzt mal wirklich, ich mir vorstelle, ich steige jetzt gleich ins Auto und unten werde ich werde heulen. Weil ich
das ist ganz witzig, weil also ey, ich finde auch immer nur, es ist nur wichtig,
zu
dass
tief, ne?
Ja, ich finde nur wichtig, dass man es sieht, weil ich habe zum Beispiel noch so ein Ding, ich brauche unbedingt einmal in meinem Leben noch einen Lamborghini. Ich weiß aber, ich bin noch nie eingefahren. Da lachen die Leute auch und sagen, ja, hol dir doch mal einen, fahr doch mal. Dann sage ich, nee, ich müsste den einfach kaufen. Und das sage ich dir aber auch, ich werde das einfach machen. Es war zum Beispiel mit so einer Roadglide, diese Riesenharley. So. Ich habe unbedingt diese Roadglide gebraucht. Bin ich auch nicht Probe gefahren, ich habe mir die einfach gekauft. Dann bin ich die 2 Monate gefahren, richtiger Scheiß, ja. Wiegt 500 Kilo, ey, oder 400 irgendwas. Kannst du nicht fahren, macht einfach gar keinen Bock. Ist eine richtige Arbeit, gar kein Hobby. Dann habe ich es wieder verkauft und das muss ich mit dem Lambo auch noch machen. Ich finde nur total wichtig, man muss es halt selber sehen und man darf auch mal sehenden Auges einen Schmarrn machen.
Ja, absolut.
Genau. Am Schluss würde mich noch ein Ding würde mich noch interessieren, weil schöner wird es, glaube ich, gar nicht mehr zum Schluss. Nummer eins möchte ich dich ganz herzlich einladen, falls du mal in Süddeutschland bist. Ich glaube, wir könnten hier auch mal so eine ganz gemütliche 3-4-Stunden-Folge im Studio machen. Ich glaube, das ist ja auch richtig interessant für die Leute. Und ich finde immer, wir müssen auch ein bisschen was geben. So, ne? Deswegen mache ich auch den Podcast. Der bringt ja erstmal nichts, aber den Leuten bringt es was, die was hören. Was mich aber zum Ende noch interessieren würde, jetzt bin ich auf deiner Steuerberaterseite und ich glaube, Steuerberatungsseite und ich glaube, es wäre wahrscheinlich für dich, obwohl es in der Branche so schwer ist, aber es wäre für dich trotzdem möglich, mehr Mitarbeiter onzuboarden. Dann steht da Mandantschaft geschlossen, bitte melden Sie sich woanders. Wir nehmen niemanden mehr an. Ich glaube, dass es für dich trotzdem möglich wäre, das zu skalieren. Wieso machst du es nicht größer, um wieder, weil auch aus dieser Folge werden ganz viele sagen, ah Mensch, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten. Das klingt doch nach dem richtigen Steuerberater für mich. Warum willst du das nicht größer machen?
Kann ich ja sagen, ich werde größer, immer mit, also zurzeit, das legen wir jährlich fest, 4 Mitarbeitern, hat einfach den Grund, dass wir da festgestellt haben, das kann unsere Organisation gut wegpacken. Ne? Also wir haben tatsächlich kein Problem mit Bewerbung oder so, also wir haben keine Ahnung, 150, 200 Bewerbungen oder so pro Jahr und können daraus sehr, sehr gut selektieren, weil wir eben nur 4 brauchen. Da muss man auch mal sagen, wo wir in den letzten 2 Jahren richtig schlecht waren, richtig schlecht. Also wir hatten so von 4 war dann 50%, was nicht gepasst hat. Also dadurch war auch ein bisschen gehemmteres Wachstum als geplant und trotzdem habe ich gesagt, wir machen nicht mehr rein, weil uns das immer stresst und dann ja auch irgendwann Frust kommt. Jetzt hast du mal eingearbeitet, passt nicht. Wir haben jetzt nochmal komplett unser Recruiting und Onboarding eben neu gedreht. Also das vielleicht auch mal als Beispiel. Es wird nie immer alles geil funktionieren und der Fehler ist aufgetaucht durch ein paar Gespräche, ne? Also mit Mitarbeitern, wie wir das dann machen. Das ist ja Wahnsinn, ne? Müssen wir unbedingt ändern. Aber das ist so unsere Wachstumsgeschichte. Also entspannt, cool, und dann geht's nach. Und wir werden wahrscheinlich so ab Juli, August nehmen wir Mandanten wieder auf. Und der Steuergestaltungsclub ist an sich auch nur für Mandanten, aber zum Beispiel für deine Podcast-Hörer, wenn die Bock haben, sollen sie mir eine Mail schreiben, nehmen wir die da auch mit rein. Weil wir auch mit anderen Steuerberatern da zusammenarbeiten und um denen die Angst zu nehmen, würden wir auch einen Mandatsschutz vereinbaren, dass man sagt, also selbst wenn die dann Mandanten werden wollen, wir dürfen es dann nicht, weil ich will ja dann einen Kollegen haben, der auch offen ist und nicht mit Widerstand arbeitet. Das macht dann auch keinen Sinn. Also da sind wir völlig gechillt und offen für alles. Und natürlich für Steuerberater, die zuhören, ich habe ja auch den größten Steuerberater-Club in Deutschland mit 1100 Kanzleien, die Mitglied sind. Das sind die VIP.steuerköpfe mit oe.de. Schaut da mal rein. Ist eine riesen Community, kostet 200 Euro im Monat.
Wie machst du das technisch? Was läuft da technisch drunter?
Also wirst du lachen. Also unser aktuelles ERP-System ist eine Excel-Tabelle. Tatsächlich auch mit 1100 Kunden. Das ändern wir gerade, aber das fing als Spaß an, ne? Und dann wurde das riesig. Ich meine, das macht jetzt Millionenumsätze, das Ding. Und dann haben wir tatsächlich eine fertige Plattform. Also wir machen es einmal über coachy.net und über Coach Channel, was richtig kacke ist, ehrlicherweise. Und wir bauen jetzt gerade eine eigene Plattform und ziehen dann irgendwann um. Aber das auch, das ist gekommen aus, also ich habe das mit einem Journalisten zusammen, Klaas Beckmann, liebe Grüße, Klaas. Und der hat so eine Seite gemacht für Steuerberater und das war so mehr recht als schlecht. Und da habe ich gesagt, Mensch, der macht doch einen Club. Und da war die Idee, dass er 2000 Euro im Monat mehr verdient. Das war die Idee. Und da habe ich gesagt, pass auf, mehr als einen halben Tag kann ich aber nicht investieren. Ne? So. Und ja, das ist jetzt der größte Club in Deutschland. Und für uns eben super für alle anderen Sachen, die wir machen, weil wir schnell Testkanzleien finden, wir kriegen Feedback, wir sind an der Front. Ne? Ja, abgefahrene Sache. Aber ich könnte mich mit dir stundenlang unterhalten, wenn ich das mal sagen darf. Also wirklich mega. Das ist
doch einen richtigen Output, ne? Also ich bin in so einem Podcast auch immer mehr auf der Hörerinnen-Hörerseite. Also ich überlege mal, was können wir noch jetzt besprechen, was den Leuten viel mitgibt. Und das finde ich immer so geil, auch in dem Podcast-Thema. Man füllt ja einen Keller voll Gold an Wissen, so, ne? Und je mehr Quatschkanone es da draußen gibt, die Scheiße im Internet posten, desto mehr braucht es halt kluge Köpfe, die auch ein bisschen was erzählen können und die auch, das mag ich ja immer gerne, die halt nicht die, ja, das, den einfachen Weg zum Glück erzählen, sondern einfach real erzählen, wie es läuft, und dann kann man sich da auch was rausziehen. Und nochmal, da bin ich genauso wie bei dir, da dürfen die Leute auch sagen, die zwei Arschlöcher da, die konnte ich mir jetzt kaum anhören. Aber wenn es nur ein einziger Punkt ist, den man sich rauszieht, und das musste ich hart lernen, bei mir war immer schwarz oder weiß. Also wenn jemand konnte 10 geile Sachen sagen, wenn eins war, wo ich nicht der Meinung war, weil ich nicht so ein streitbares Elternhaus vielleicht auch hatte, dann war das einfach ein Depp, und dann Deppenschublade auf und zu. Und das habe ich in meinem Leben gelernt, so, es gibt halt nicht schwarz und weiß. Du kannst dir halt alles anhören, dann kannst du sagen, bei 10 Sachen bin ich komplett gar nicht dabei, aber die zwei Sachen, die haben mich jetzt irgendwie inspiriert, das sind trotzdem zwei Deppen, aber das setzt daran, dass du um jetzt meinst.
Blöd sind sie trotzdem, das ist klar.
Die Arschlöcher.
Und das ist völlig in Ordnung, wenn es einen motiviert, irgendwas zu tun, ne?
Ja.
Dann bin ich super gerne das Arschloch vom Dienst, ne? Wenn es einen motiviert, was zu machen. Blöd ist nur, wenn man eine Ausrede ist. Ja, bei dem geht's, bei mir geht's ja nicht, weil, ne? Das bringe ich ja nicht weiter, ne? Also, mach was, dann darfst du auch scheitern, steh einmal mehr auf, das ist alles cool. Oder wenn man auch sagt, der Typ hat ein Schlecht, ich beweise das mit einer anderen Methode viel besser, geil, ne? Finde ich gut, geil.
Kann man was lernen.
Ne, genau, ja. Wenn er dann noch besser ist, soll er mich anrufen, weil ich bin gerne zweiter Sieger und werde besser, weil es gibt immer Menschen, die besser sind. Und ich versuche sie nur zu treffen und davon zu lernen und freue mich drüber. Und trotzdem, wie gesagt, bin ich auch gerne Motivation, dass man sagt, dem Arschloch zeige ich es oder so, der hat überhaupt nicht recht, finde ich mega, dürfen sie gerne machen. Also wenn es dafür hilft, immer, auf jeden Fall bist du ein sehr, sehr angenehmer Gastgeber und es war mir eine Freude und Ehre, hier beide gewesen sein zu dürfen. Und wir müssen, glaube ich, dann, wenn wir im Süden nicht nur einen Podcast aufnehmen, sondern auch ein zünftiges Bier oder sonst was zu uns nehmen.
Sehr gerne, herzliche Einladung steht.
So machen wir
vielen,
das.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, alles, alles
ich
Gute.
Danke dir.
Danke, dass du dabei warst.